Auch der Rasenfunk sagt jetzt mal ordentlich Schalke. Die Königsblauen sind Zweitligameister und kehren in die Bundesliga zurück. Doch wer folgt Schalke nach oben? Und für welchen Club neben Preußen Münster, wie wir jetzt wissen, endet die Saison im Abstieg? All das, was ihr vor dem letzten Spieltag der zweiten Bundesliga der Männer wissen müsst, bespreche ich nun mit Eva Lotter-Bohle. Let's go!
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Langer fliegt vorbei und der Ball ist im Tor. Und Augsburg ist oben.
Rossi ist zu, kurze Abwehr, lang genug für Willi Landgraf.
Wagner, Martin Wagner.
Und das 1:0. Markus Kurt aus dem Debüt.
Und Tor! Alexander Schur.
Der Blick auf andere Ligen.
Und damit herzlich willkommen zum Rasenfunk, genauer gesagt zur Ligatur und noch genauer gesagt zur zweiten Bundesliga der Männer. Wir melden uns ein letztes Mal vor dem Saisonende. Mein Name ist Marc, ich führe heute wieder durch diese schöne Zweitligasendung, bin freier Journalist, ihr hört mich hier, lest mich am RBB, ihr hört mich bei Hertha Base. Aber viel wichtiger ist doch, mit wem ich das hier mache, denn es schließt sich ein Kreis. Denn vor Saisonbeginn haben wir eine Saisonprognose als dynamisches Duo aufgenommen. Wirklich nur gut gealterte Takes gemacht, glaube ich. Also da ist alles gut gealtert. Da braucht man gar nicht mehr reinhören, weil eigentlich haben wir die Saison doch schon vorgesagt. Und wir sind zum anderen nämlich Eva Lotter-Bohle. Ich grüße dich.
Hallo Marc. Ja, es gab schon bei mir persönlich bessere Laune am vorletzten Spieltag. Mm. Es ist mal wieder, also jeder Verein, der im Abstiegskampf gerade ist, hat es, glaube ich, einfach nicht leicht und möchte einfach, dass die Saison jetzt zu Ende ist am liebsten. Also je nachdem, auf welchem Tabellenplatz man steht.
Wollte gerade sagen, frag mal die Vierter.
Ja, frag die Bielefelder genauso. Aber ja, ich freue mich sehr, dass wir das zusammen machen und zusammen ein bisschen leiden können vielleicht. Mehr oder weniger.
Du, ich spüre seit 17 Spieltagen nichts mehr. Also von daher, aber ich helfe dir hier durch.
Hervorragend. Und ich kann sagen, nachdem ich heute, ich glaube, 7 Bundesliga-Partien gesehen habe, in 6,5, kann ich sagen, ja.
Also Schalke wird auch Erstligameister, da gibt es keinen Unterschied.
Ja, genau. Also okay. Nach dem, was ich da jetzt gesehen habe, Bayern muss sich warm anziehen in der nächsten Saison, Schalke. Also das wird schon was.
Du, ich traue denen mittlerweile alles zu. Edin Dzeko holt nochmal den Meistertitel, ich sehe es. So, wir wollen heute zusammen auf den 33. Spieltag zurückblicken, aber auch auf das Saisonfinale vorausblicken, um euch möglichst gut einen Überblick darüber zu geben, was geht denn noch am 34. Spieltag der zweiten Bundesliga. Ich sag mal so, viel? Holt die Taschenrechner raus, es wird interessant. Dementsprechend haben wir eben die zwei Schwerpunkte. Wir blicken einerseits aufs Aufstiegsrennen und auf die Frage, wer neben Schalke aufsteigen kann. Und andererseits richtet sich unser Blick nach unten. Dort steht mit Münster nun auch ein Absteiger fest. Da sprechen wir auch gleich drüber. Und wir wollen drauf blicken, welche Teams da auch noch Aktien drin haben. Es sind so einige. Und dementsprechend würde ich sagen, starten wir rein. Aber bevor wir sportlich werden, natürlich noch einmal erwähnt. Ihr kennt das, der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Er finanziert sich allein durch Spenden. Dieses Mal genannt Florian, Coupon, JJ, Marcel aus Wien und Hannes. Sie unterstützen diesen Podcast finanziell. Wenn ihr das auch tun wollt, dann guckt doch mal auf rasenfunk.de/supportersclub vorbei. Da findet ihr alle Infos. Finanziert nicht nur Max' Lebensunterhalt, sondern macht auch möglich, dass wir diese Nummer hier aufnehmen können. Und das ist doch eine Unterstützung wert. So, starten wir rein in Lage der Liga. Denn bevor wir jetzt uns aufmachen in den Auf- und Abschiedskampf, beziehungsweise aufmachen in die Teams, um für die es noch um was geht, wollen wir über die beiden Teams reden, die tatsächlich wissen, für uns geht es in der zweiten Liga nicht weiter, entweder als positives oder negativ. Und beginnen wollen wir natürlich mit der Positivmeldung. Es hat sich angebahnt, auch schon in den letzten Episoden dieses Formats, aber nun ist es eben offiziell und deswegen wollen wir das noch einmal würdigen. Der FC Schalke 04 ist Zweitligameister und damit auch zurück in der Bundesliga. Eva, was sind deine fast schon abschließenden Worte zu dieser Schalke-Saison, wenn man so möchte. Es ist zwar noch ein Spieltag zu spielen, aber man hat jetzt auch schon gesehen, beim Spiel gegen Nürnberg, ein bisschen Alkohol ist drin, eher Ibiza im Kopf als alles andere. Also blicken wir da auf das, was davor war.
Ja, man muss, glaube ich, einfach sagen, im Endeffekt war es einfach folgerichtig, weil man über die Saison hinaus dann halt wirklich immer die Ergebnisse geholt hat, auch wenn vielleicht gerade in der Hinrunde die Spiele nicht immer die besten zum Anschauen war, aber da muss man ja auch wirklich nochmal sagen, dass sich Muslic im Winter hingestellt hat, gesagt, ja, okay, wir holen so unsere Punkte, aber vielleicht werden wir ein bisschen zu ausrechenbar hinten raus. Das wollen wir uns nicht vorwerfen lassen und dann eben dieses Risiko eingegangen ist, natürlich sehr, sehr starke Wintertransfers auch noch gemacht haben und wir dann damals ja so ein bisschen spekuliert haben, natürlich auch ein bisschen provokant. Zerschießt du dir jetzt so ein bisschen das Mannschaftsgefüge? Mhm. Geht das so auf? Und man muss sagen, es ist am Ende aufgegangen, letzten 5 Partien vor diesem Nürnberg-Spiel alle gewonnen. Also das ist schon eine deutliche Leistung und halt eben genau das gezeigt, was ihre Konkurrenz dann im Aufstiegskampf eben nicht mehr hinbekommen hat auf Strecke. Und sie haben eben die wichtigen Partien meistens zumindest nicht verloren, auch wenn gegen Hannover und Darmstadt unentschieden dabei waren. Aber trotzdem vor allem natürlich auch der Sieg gegen Paderborn und so, das war natürlich wichtig. Und ich glaube, man kann wirklich sagen, herzlichen Glückwunsch Schalke. Wir haben tatsächlich in unserer Gruppe so ein bisschen geguckt, wer hatte Schalke denn eigentlich alles so als Aufstiegskandidat auf dem Zettel? Die Antwort könnte sie verstören, weil ich glaube, es war genau keiner.
Exakt, ich habe auch nochmal sehr genau geguckt, wirklich niemand.
Im Forum waren so ein bisschen, da waren es glaube ich 25%, die zumindest Schalke als Aufsteiger getippt haben. Also Respekt davor auf jeden Fall schon mal. Aber da muss man wirklich sagen, also Hut ab, ich bin sehr, sehr gespannt, um vielleicht schon mal einen Blick auf die nächste Saison zu werfen, was da kadertechnisch passiert, was natürlich auch, also wie man das Ganze angeht. Man weiß ja auch, wie Schalke dann damals auch direkt wieder abgestiegen ist. Ich wage schon mal die Prognose, ich glaube nicht, dass das passiert, weil das Fundament einfach ein ganz anderes ist als damals. Aber ja. Wir bleiben gespannt. Was ist dein Take dazu?
Ja, in Kurzform, um die Saison jetzt wirklich nicht im Detail nochmal komplett nachzubesprechen, muss die Erzählung tatsächlich bei Frank Baumann beginnen. Also, beziehungsweise eigentlich bei der Gremienarbeit, die letztendlich Frank Baumann verpflichtet hat. Ne, der spawnt ja nicht plötzlich auf Schalke, sondern der muss ja irgendwie auch geholt worden sein. Und diese Verpflichtung hat sich als absoluter Glücksgriff letztendlich entpuppt. Natürlich, wenn man darauf geguckt hat und auf die letzten Jahre Schalke, musste man kein Experte sein, um festzustellen, ja, der könnte diesem Umfeld gut tun mit seiner Erfahrung, mit dieser, ja, der ist ja auch wirklich ein sehr unaufgeregter Typ. Das wurde ihm ja teilweise in Bremen fast schon vorgeworfen, dass er fast zu langweilig war. Aber für dieses Umfeld extrem wichtig gewesen. Und dann entpuppt sich die Trainerpersonalie als fast noch größerer Glücksgriff. Das muss man sich nochmal vorstellen. Damals im Sommer holen die einen Miron Music, der in Deutschland gar keine Lobby hatte. Niemand kannte ihn. Und dann zahlen die sogar eine Ablöse für jemanden, der in der zweiten Liga provokant gesagt mit einer zweiten Liga Englands abgestiegen ist, dass das auch daran lag, dass er das Gefühl nicht mehr retten konnte, was da fabriziert wurde, steht er erstmal auf einem anderen Blatt. Erstmal war die Stimmung vorsichtig bis sehr skeptisch. Da muss ich sagen, also meine Tabellenplatzierung, die altern wirklich überhaupt nicht gut. Wir altern wirklich wie Milch. Das kann ich ganz offen zugeben. Aber ich habe damals vor einem Jahr einen Post auf Blue Sky abgesetzt, wo ich geschrieben habe, haltet mich für verrückt, das kann ganz schlecht altern, aber Miron Muslic, das könnte richtig gut werden auf Schalke. Ich hatte so ein Gefühl und das altert ganz gut und ich glaube, das lag damals daran, das habe ich nach seinen ersten, glaube ich, PKs und so gepostet, weil ich das Gefühl hatte, das eine, was du auf Schalke sein musst, ist natürlich erstmal ein guter Trainer, handwerklich, aber du musst vor allen Dingen ein guter Kommunikator sein. Und das muss man Miron Muslic lassen, ist er absolut ein fantastischer Kommunikator. Er wirkt manchmal, wir hatten es auch schon auch da in der vielbesagten WhatsApp-Gruppe, ich habe es schon mal gesagt, seine Sätze wirken manchmal fast wie gebaut. So, es hat dann fast was Roboterhaftiges, weil er wirklich keinem irgendwie auf den Schlips treten will und dann lässt er sich pausen und es wirkt dann monoton, aber er kriegt es irgendwie immerhin, einen Schliff Menschlichkeit wieder mit reinzuwerfen oder mal den einen oder anderen Joke oder so, sodass es eben doch nicht komplett so wirkt. Und da hat er seinen Vorgängern viel voraus. Er hat diese Mannschaft komplett angezündet, ihr in der Hinrunde ein defensives Fundament gegeben, in der Rückrunde sich pragmatisch gezeigt und gesagt, ey, das wird nicht reichen, wir müssen offensiver werden. Das, was du angesprochen hast, Eva, hat die Neuzugänge fantastisch integriert. Also da reden wir ja nicht nur über einen Dzeko, sondern auch wie ein Aoue Sheikh da plötzlich zum Leistungsträger wurde. Fantastisch. Und am Ende wird da die Arbeit belohnt, die man im Sommer gemacht hat, wo man sich mit auch diesem Scouting-Tool, was man da aufgesetzt hat, eine sehr klare Philosophie geschaffen hat, mit sehr klarem Blick auf Stärken und Schwächen dieser Mannschaft, im Winter grandios nachgelegt und diese vielen besonderen Geschichten auch, ob man Loris Karius nimmt, ob man einen Becker nimmt, der im Sommer nochmal zurückkommt zu seiner Liebe und sagt, das kriegen wir jetzt irgendwie gerade gebogen, Karaman, der nochmal wieder Phönix aus der Asche da irgendwie emporsteigt als Kapitän, Elfausi, der, ne, dieses Juwel ist, was die bei Aachen finden, Dzeko, der im Winter sagt, Schalke, mach ich. Das ist schon geil. Also dementsprechend bitter für die zweite Liga, dass man Schalke verliert. Aber sie kehren an ihren amtlichen Platz zurück.
Ja, man muss ja auch noch sagen, also wir hatten ja eh, das hatten wir zu Beginn der Saison auch gesprochen, wir hatten 8 Trainer in dieser Liga, die diese Liga noch nicht kannten, was ich bei 18 Vereinen weiterhin auch eine große Nummer finde. Und wir können ja mal so ein bisschen drüber gucken, wie viele Trainer haben es denn auch geschafft. Und das zeigt ja auch nochmal, wie schwierig es auch ist, je nachdem, ob du auch neu dazukommst, wie ein Markus Fiedler beispielsweise.
Oh ja, schon wieder vergessen gefühlt.
Wie ein Adlex Ende und so, die halt neu dazukommen und zum Teil auch ganz neu, also die vorher auch bei ihren Vereinen auch noch nicht tätig waren. Oder du hast halt, ne, klar, einen Stamm, einen Knieer, die halt eben mit ihren Vereinen aufgestiegen sind. Das ist dann natürlich auch nochmal eine andere Dynamik. Aber das finde ich auch so interessant, wenn wir eben darauf geguckt haben. Und deshalb war es, glaube ich, natürlich trotzdem immer noch ein sehr großes Risiko, mit Muslic zu gehen. Und für uns trotzdem, glaube ich, einfach schwierig einzuschätzen. Mhm. Gerade weil es doch auch nach dieser Kees van Wonderen-Geschichte und so natürlich auch einen, ich sag mal in Anführungszeichen, Griff ins Klo hätte sein können, wieder jemanden zu nehmen, den man nicht hat, aber ich sage das auch gerne nochmal, das habe ich schon tausendmal gesagt, dafür ist auch der Pool an Trainern, die du aus der zweiten Liga picken kannst, der ist halt wirklich schwierig. Also ne, welcher Trainer tun sich das in Anführungszeichen überhaupt an und so. Und von daher muss man wirklich Schalke gratulieren. Ich meine, dass man jetzt 3-0 gegen Nürnberg verloren hat,
ja, geschenkt.
Duell der Freundschaft, ist, glaube ich, geschenkt. Man muss ja auch trotzdem sagen, liebe Grüße an Lisa Höfer, die war im Stadion am Samstagabend, die da meinte, es wäre einfach eine unfassbare Atmosphäre gewesen, auch so eine gegenseitige Wertschätzung. Und man muss ja auch mal sagen, bei den ganzen Bildern, vielleicht auch bei den Negativbildern, die zum Teil produziert wurden in dieser Liga, ist das ja auch ein sehr schönes Zeichen, dass eine Freundschaft, die auf Fanbasis besteht, womit Spieler, die seit einem halben Jahr oder einem Jahr bei dem Verein spielen, ob das jetzt Nürnberg oder Schalke ist, vielleicht erstmal weniger mit anfangen können. Ne? Brauchen uns jetzt nichts vorzumachen, dass da jeder Spieler genau weiß, ich wechsle zu Schalke, die haben eine Fanfreundschaft mit dem ersten FCN. Aber dass das dann auch so mitgetragen wird von Spielern beider Vereine, das ist natürlich auch ein ganz schönes Zeichen, wie ich fand. Ne?
Absolut. Und ich möchte nochmal betonen, ich fand es sehr schön, dass auf Schalke sich alle dran gehalten haben und der Platz nicht gestürmt wurde. Ich halte von Platzstürmen generell nicht so viel. Manchmal entstehen sie aus einer Emotion, aber so ein bisschen wie bei Moshpits und Konzerten, mittlerweile macht es jeder, weiß ich auch nicht. Und es gab ja, wie gesagt, sehr gute Gründe, die Schalke-Verantwortlichen angeführt haben, warum man es nicht machen sollte. Und ich finde es aber auch gleichzeitig schön, du kannst auf den Rängen trotzdem alles abreißen und die Spieler haben auf dem Feld den Platz, den sie brauchen zum Feiern. Sie können ihre Familie dazu holen, das ist bei Platzstürmen überhaupt nicht möglich, sogar ein Sicherheitsrisiko. Also das fand ich auch, produziert in der Regel die schöneren Bilder, wie ich finde, weil du nimmst den Spielern in dem Moment alles, wenn du zu Tausendst auf die zuläufst und alle wollen ein Stück von diesem Menschen gerade haben. Oh, ich tue mich da immer sehr, sehr schwer. Das fand ich gut, wie es auf Gelsenkirchen gelöst
wurde. Obwohl ich sagen muss, also bevor hier jetzt Freiburger zuhören und uns hier in die Türen einlaufen, ich fand das in Freiburg, das war auch sehr respektvoll. Also wurde einmal kurz gerade von der aktiven Fanszene den Platz gestürmt.
Ja, da gibt's Rautöne.
Umarmt und direkt wieder zurück. Ich glaube, manchmal darf man dann auch nicht, also wir sind dann ja als Fans, glaube ich, Marc, manchmal denkt man dann ja auch kurz nicht rational. Ich weiß auch, wie es in Bielefeld war, als man den Pokalfinaleinzug geschafft hat. Manchmal gerade stehen da Leute in den Kurven, dass es dann manchmal, also ein Finaleinzug ist, glaube ich, immer auch nochmal anders zu bewerten, bei allem Respekt, als einen Aufstieg. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Und das zeigt eben auch, das möchte ich nochmal kurz unterstreichen, mit der allgemeinen Kommunikation, die bei Schalke 04 vorherrscht. Das war echt gut und da darfst du halt auch einem Matthias Tillmann neben, aber auch Frank Baumann, Juri Mauder, auch eine Christina Röhl-Hamers, die dieses ganze Thema Finanzen.
Die stille Heldin, muss man echt sagen, ja.
Genau, die das super behandelt und das darf man, glaube ich, da auch immer nicht unter, also einfach unter Unter Tischkern. So, ich wollte unter das Kissen legen, schon sagen. Das ist nicht das richtige Sprichwort. Das ist der Zahn und die Zahnfee. Naja. Aber genau, also ich glaube, wir haben dann jetzt Schalke doch nochmal etwas ausführlicher gelobhuldigt. Aber sie haben es tatsächlich auch verdient und sind auch vollkommen verdient Zweitligameister.
Und nach wie vor verrückt, die waren letztes Jahr irgendwie 3 Punkte davon entfernt abzusteigen. Das kann man sich wirklich, das muss man sich nur vergegenwärtigen. Das ist absurd. Aber apropos absteigen, dann kommen wir von den schönen Bildern zu den traurigen Bildern. Man hat schon einige Tränen bei den Münsterspielern gesehen. Preußen Münster ist nun offiziell abgestiegen. Und man tut sich ein bisschen damit schwer. Mit 30 Punkten nach 33 Spielen ist die Nummer jetzt durch und damit auch die Drittliga-Rückkehr nach 2 Jahren Zweitliga steht damit fest. Münster wird diese Liga, das steht auch schon fest, als Tabellenletzter verlassen. Also das ist nicht mehr aufzuholen, denn Fürth hat 34 Punkte. Ja, ich blicke ein bisschen mit Wehmut auf diese Saison zurück, weil ich es schade finde, dass etwas nicht belohnt wurde, was mit viel Mut angefangen hat. Man hat im Sommer, nachdem man ja, wir erinnern uns an diese verrückte Kombo mit Christian Panda und so weiter, als man letzte Saison den Abstieg noch verhinderte, hat man im Sommer den Komplettumbruch gewagt, hat eine mutige Entscheidung getroffen mit Alexander Ende, der von Fair kam, hat den Kader komplett umgebaut und gesagt, nee, wir wollen jetzt hier nicht wie Braunschweig oder so, das werden sie nicht gesagt haben, aber so ist es ja, nicht jedes Jahr einfach nur überleben, sondern wir wollen jetzt auch eine Identität schaffen. Das fand ich cool, muss ich ehrlich sagen. Und letztendlich hat es für mich auch so gewirkt in Kurzform, auf einer Ergebniskrise folgte schleichend eine Leistungskrise und dann fehlte auch durch Verletzungen schlussendlich die Substanz im Kader, um sich da nochmal gegenzustemmen. Und dann kriegt das so eine eklige Eigendynamik. Bist oft gar nicht so weit weg, aber nie so richtig nah dran. Und auch ein Alois Schwarz hat dann mit, ich habe nochmal nachgeguckt, 4 Unentschieden und 2 Niederlagen nicht die Lösung gefunden für das Problem, das Münster hatte, nämlich man kann einfach keine Spiele gewinnen. Und dann steigst du am Ende irgendwie verdient ab, auch wenn es lange Zeit gar nicht unbedingt so danach aussah.
Ja, ein einziger Sieg in der Rückrunde und das war gegen Eintracht Braunschweig am 24. Spieltag. Das, also braucht man jetzt kein Genie sein, um zu sagen, das reicht einfach nicht. Wir haben in der einen Folge schon darüber diskutiert, ob und wie der Zeitpunkt richtig war, Alex Ende zu entlassen und dann ausgerechnet Alois Schwarz zu holen. Die Stabilisierung der Defensive, das wäre etwas gewesen, das hätte man, wenn, ich glaube, um einiges früher anvisieren müssen. Dafür war die Zeit jetzt einfach zu kurz. Und ich sage das gerne nochmal, Alois Schwarz, glaube ich, wirklich einfach nicht der Trainer, der da dann in dem Moment die richtigen Offensivideen hat und vielleicht auch so eine Mannschaft, also respektvoll gesagt, aber vielleicht nicht der beste Motivator in so einem Moment. Die hat natürlich jetzt auch, ne, isoliert betrachtet, ein 3-3 gegen Hannover, ein 1-1 gegen Darmstadt, sind vor allem in Unterzahl gegen Darmstadt. Liedberg verschießt noch einen Elfmeter, man da auch sagen muss, also war auch schlecht geschossen, I get it, aber last time I checked, ist das egal, wie ein Elfmeter geschossen wird, wenn er aufs Tor kommt und der Torhüter hält ihn und er steht aber vor der Linie, dann wird dieser Elfmeter eigentlich wiederholt. Mhm. Aber gut, und du hattest aber schon, also dieses 4-1 gegen Schalke mal rausgenommen, aber du hattest schon im Spiel gegen Bielefeld das Gefühl, dieses Spiel zu verlieren nach der frühen Führung, das war schon so der erste Sargnagel, ehrlich gesagt. Und dann eben hinten raus gegen Hannover nah dran zu sein, zu führen gegen Darmstadt, das beschreibt diese Saison eigentlich auch sehr, sehr gut. Es ist natürlich bitter, dass du eben gerade dann auch diesen Stadionneubau hast. Das war jetzt das letzte Spiel, also eben auch mit der anderen alten Tribüne, wo bisher eben die Ultrasets auch waren, wo früher der Gästeblock war. Das ist natürlich echt bitter, weil wir wissen auch alle, so ein Drittliga-Abstieg, der tut richtig weh und es ist auf gar keinen Fall ein Selbstläufer, dass du das Jahr darauf wieder hochgehst. Ganz liebe Grüße an Ulm beispielsweise, die jetzt erneut abgestiegen sind. Und ich glaube, das ist halt wirklich, Münster muss im Sommer ganz, ganz schnell gucken, wie sie die neue Saison angehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit Alois Schwarz weitermachen wirst. Also das wäre für mich ein fatales Zeichen, ehrlich gesagt. Aber also ne, dafür hat man jetzt, ich sag mal in Anführungszeichen, den Vorteil im Gegensatz zu ungefähr 8000 anderen Vereinen in dieser Liga, dass du eben jetzt halt, und ehrlich gesagt ja schon etwas länger weißt, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also die Zeichen standen ja jetzt schon ein bisschen länger auf Abstieg und vielleicht da schon ein, zwei Weichen stellen konntest, schon ein paar Gespräche führen konntest mit aktuellen Spielern, potenziell mit neuen. Das wird vielleicht ein kleiner, in Anführungszeichen, Vorteil sein, den sie gegenüber anderen Mannschaften haben.
Und du hast gerade gesagt, bei Schalke ist das Fundament ein anderes. Ich finde, bei Preußen Münster macht mir das Fundament auch keine Sorgen. Das ist ein finanziell sehr sauber geführter Verein, muss man sagen. Da sahen die letzten Zahlen, ich hatte das mal für einen Vorbericht oder so mit jemandem besprochen aus Münster, die Zahlen sahen richtig gut aus im Geschäftsbericht. Dieses neue Stadion steht. Die Verantwortlichen haben mit der Verpflichtung von Alexander Ende gezeigt, dass sie bereit sind, auch ein bisschen progressivere Entscheidungen zu treffen, sagen wir mal so. Also ich mache mir Stand jetzt keine Riesensorgen, dass Münster in ein krasses Loch fallen könnte. Die haben das Geld jetzt in der zweiten Liga mitgenommen, haben damit Infrastruktur und so weiter ausgebaut. Das war klug. Jetzt muss man gucken, was vom Kader übrig bleibt. Da sind ja auch ein paar Spieler erst im Sommer gekommen. Kann ich mir schon vorstellen, dass, weiß ich nicht, Marvin Schulz oder so sagt, weißt du was, ich fühle mich jetzt hier eigentlich ganz wohl und die Riesenlobby in der zweiten Liga habe ich auch nicht mehr, komm, ich mach's mit. Also das ist immer die Frage, wie weit fällt so ein Kader auseinander und wie viel musst du ersetzen, aber grundsätzlich, ey, war, glaube ich, Münster eher ein Gewinn als ein Verlust für die zweite Liga in diesen zwei Jahren. Das ist ja auch schon eine gewachsene Fanszene. Man hatte ein paar, ja, paar Derbys auch in der Liga, also ein bisschen Hitze war auch drin, also ja, ordentliche zwei Jahre. Der Mut wurde jetzt nicht belohnt im zweiten Jahr. Ich wollte ihn aber nochmal loben, weil ich das immer schön finde, wenn Vereine da eine Idee formulieren und nicht sagen, ja, wieder Platz 15 war. Finde ich ganz nett. Gut, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die einzelnen Vereine rein, für die es noch um etwas geht. Und wir beginnen, also wir machen es in tabellarischer Reihenfolge. Das ergibt einfach am meisten Sinn. Auch wenn man natürlich sagen kann, jetzt allein im Aufstiegsrennen, alle haben die gleiche Punktzahl. Das ist schon wieder dieser übliche Zweitliga-Wahnsinn, aber sie haben zumindest unterschiedliche Tordifferenzen. Und deswegen beginnen wir bei der SV aus Elversberg. Eva.
Genau, das ist der zweite Platz, nämlich eben, du hast es eben schon gesagt, es sind 59 Punkte, aber man hat eben mit 61 geschossenen Toren und nur im Verhältnis 39 kassierten Toren das beste Torverhältnis mit plus 22, 17 Siege, 8 Unentschieden und 8 Niederlagen. Es gab jetzt eine 1:3 Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag und Marc, ich bin ganz ehrlich mit dir, hättest du mich vor diesem Spieltag gefragt, wer für mich aus diesem Dreier-Konglomerat Elversberg, Hannover, Paderborn im Power-Ranking auf dem ersten Platz steht, dann hätte ich gesagt, die SVE, ohne zu wissen, wie Paderborn und Hannover spielen, einfach weil Elversberg am 32. Spieltag Paderborn mit 5:1 besiegt hat und jetzt einen Auftritt gegen Fortuna Düsseldorf hingelegt hat, wo man wirklich sagen muss, das war, also es klingt sehr hart, aber fast schon unangenehm substanzlos. Also da ging ganz, ganz wenig nach vorne. Man hatte ein Eigentor durch Le Joncourt.
Sein drittes, damit übrigens Rekordhalter.
Ja. Und generell Abstimmungsprobleme in der Defensive, das sah zwischendurch fühlte es sich ein bisschen nach vertauschten Rollen an. Wir haben das schon oft besprochen, dass Fortuna Düsseldorf natürlich vielleicht auch nicht dein klassischer Abstiegskandidat ist. Die besitzen eben Qualität im Kader, aber da wir über Düsseldorf später noch reden, einmal das so ein bisschen zur Seite geschoben. Man ist in der Formtabelle trotzdem auf Platz 8 mit 2 Siegen, einem Unentschieden und 2 Niederlagen. Man muss halt wirklich sagen, es ist eine Niederlage, die kommt halt zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, aber also sie hatten ja, da wir ja leider einen sehr zerstückelten Spieltag weiterhin haben, das zeigt es eben nochmal gut. Elversberg hat jetzt die gute Position, die sie inne hatten. Sie hätten ja eben heute schon aufsteigen können mit einem Sieg aufgrund der Ergebnisse. Muss man irgendwie sagen, ich fand schon ein bisschen überraschend. Denkst du, das ist dann vielleicht doch so ein bisschen Angst vor dem Aufstieg oder mangelnde Erfahrung vielleicht auch in solchen Momenten oder wo siehst du generell das Problem?
Also ich konnte das Spiel nie sehen, weil ich ja das Hertha-Fürth-Spiel gesehen habe, besonders um natürlich Fürth einmal nochmal mir anzugucken, dazu kommen wir später noch. Ich kann es mir, also wir werden heute natürlich in die Küchenpsychologie steppen, so, das geht gar nicht anders. Und ich glaube, anders wird es auch nicht zu erklären sein, dass Elversberg dieses Spiel so verliert. Ich glaube, es das wird so ein klassisches Spiel sein, wo du dann nach, ich weiß nicht genau, nach knapp 20 Minuten kassierst du ja dieses Eigentor, meine ich. Und ab diesem Zeitpunkt, spätestens dann, wirst du dich halt in einem falschen Film befinden und denkst, hey, Moment, aber unser Drehbuch war doch ein anderes. Wir haben doch vorher 5-1, du hast es gesagt, Paderborn wirklich geschrubbt. Und ich glaube schon, dass selbst in dem medialen, nicht groß aufgepumpten Ort Elversberg die Spieler mitbekommen, dass natürlich dann geschrieben wird, noch ein Sieg. Noch ein Sieg und die Nummer könnte durch sein. Spätestens nach den Ergebnissen am Freitag wusstest du, oder an den zwei Tagen vorher wusstest du, dass es tatsächlich reichen wird, wenn du gewinnst. Und dann läuft das Spiel oder fängt das Spiel einfach gar nicht so an, wie du möchtest. Und du hast vielleicht eh noch nicht den besten Tag. Und ja, und ich glaube, spätestens mit dem 2-0 von Cedric Itten hast du nicht mehr den Kopf, zurückzukommen. So, dann bist du nervös, dann, wie du gesagt hast, dann gab es ja viele Unsauberkeiten im Spiel, es war nicht viel Substanz und das passt ja gar nicht zu Elversberg. Denn selbst wenn Elversberg Spiele verliert, denkst du meistens, aber es sah auf keinen Fall schlecht aus. Und wenn gar nichts passt an dem Tag, dann sind wir natürlich bei einer Kopfsache und natürlich kannst du dich, Standorte wie Elversberg oder früher Heidenheim haben ja den Vorteil, dass dieser Druck öffentlich kaum bis gar nicht vorhanden ist, aber an den letzten zwei Spieltagen wird er da sein. Ist scheißegal, was für ein Standort das ist. Mhm. Er wird da sein, wenn du dann wirklich zupacken kannst. Wir haben das auch bei Magdeburg erlebt. Natürlich etwas größerer Standort, aber genauso überraschend und eigentlich kein Druck, es machen zu müssen. Irgendwann kommt er an. Und dann ist der Spielverlauf, wie er ist. Wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn es da relativ lange 0-0 steht oder Elversberg wirklich diesen einen Angriff, den sie eigentlich immer drin haben, finden, 1-0 Führung gehen. Dann schrubben die Düsseldorf an dem Tag vielleicht 3-0 weg und wir sagen, alles klar, Dankeschön, hier ist die Bundesliga. Also ich glaube, da kommt Kopf plus blöder Spielverlauf hinzu und dann verlierst du dieses Spiel. Trotzdem muss man ja sagen, dass Elversberg trotzdem weiterhin alles in eigener Hand hat. Sie haben am letzten Spieltag ein Heimspiel gegen Münster. Das einzige Team gefühlt, bis auf jetzt Karlsruhe und Co., die wissen, dass sie in der zweiten Liga bleiben, für die Nummer durch ist, ja, Münster wird sich nett verabschieden wollen und die haben eben keinen Druck mehr, aber es gab schon mal schlechtere Ausgangslagen.
Ja, das Ding war natürlich, also natürlich hatte Elversberg auch seine Szenen im Strafraum, ne? Im Endeffekt stehen auf beiden Seiten zwei Schüsse aufs Tor in diesem Spiel, ne? Und das ist, also wie gesagt, dürftig. Ich habe die Fehler schon angesprochen. Und du hast dann aber trotzdem schon gemerkt, dass es für Düsseldorf eben, man muss ja fast so hart sagen, tatsächlich um die Existenz geht, weil wir wissen, bei Düsseldorf kann das wirklich richtig böse enden, wenn die in die dritte Liga absteigen. Und da hast du dann zwischendurch auch gemerkt, da gab es eben Defensivaktionen, da wurde sich wirklich auch dann in die Bälle reingeworfen. Also ich meine, am Ende, ne, wir hatten einen XG-Wert von 0,65 zu 0,76, das Spiel geht 3-1 aus. So Statistiken beschreiben nicht immer ein Spiel, aber deshalb habe ich eben auch so ein bisschen gesagt, also du hast natürlich vollkommen recht, dass das dann auch viel Küchenpsychologie ist, weil selbst wenn du halt sagst, statistisch gesehen wäre das vielleicht ein ausgeglicheneres Spiel, aber das kann dann gerne mal so sein, dass du eben in so einem Moment die dafür die Fortuna und sie, ja, also sprechen wie gesagt später noch über die Fortuna. Es ist halt natürlich dann gerade mit einem Itten nochmal eine andere Schlagkraft, die da irgendwie gegenkommt. Aber ich würde trotzdem auch mit dir mitgehen und sagen: So, gut, ich meine, die anderen beiden Vereine spielen auch gegen Teams, für die es um nichts mehr geht. Also die haben, ich sage mal in Anführungszeichen, ein bisschen einen Vorteil da, aber also ich würde per se Elversberg, weil sie vielleicht dann doch auch weniger Druck haben, obwohl das hat Paderborn auch, also da schauen wir mal, wen das am Ende des Tages dann in Anführungszeichen weniger juckt. aber ja, also ich sehe da trotzdem auch die Qualität da, aber was mich halt so ein bisschen, also im Ende ist es eben auch ein Eigentor von Düsseldorf, also die Qualität der Schüsse, die waren gerade, wie ich fand, in der ersten Halbzeit nicht gut. Deshalb weiß ich, also weil du einfach bis zum 0-1 auch relativ wenig offensiv selber gezeigt hast. So. Aber ich kann schon mal Spoiler Alert, das wird bei dem nächsten Verein, über den wir sprechen, auch der Fall gewesen sein.
Weißt du was, dann überreiche ich dir den Staffelstab erneut und du kannst gerne zu Hannover 96 kommen.
Genau, Hannover 96, niemand wird es wundern, dass es Platz 3 nach dieser Reihenfolge und auch 59 Punkte sind. Man hat 57-41 Tore, also ein Torverhältnis von plus 16. 16 Siege, 11 Unentschieden und 6 Niederlagen stehen zu Buche. Vorm Tabelle ist Platz 3, 2 Siege, 3 Unentschieden. Aber ich sag mal so, gerade die letzten beiden Unentschieden gegen Bochum am Samstag und letzte Woche das 3-3 gegen Münster sorgen bei den Hannover-Fans in meinem Umfeld für eine gewisse Unzufriedenheit. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, gerade nach diesem 1-1 gegen Bochum, auch nicht vollkommen unverständlich, weil da muss man tatsächlich sagen, ja, okay, für Bochum ging es nichts mehr. Ja, die hatten den Klassenhalt quasi eben auch schon in der Tasche. Aber das war wirklich über weite Strecken ein nicht schönes Fußballspiel von Hannover. Also auch da hatte ich tatsächlich dann schon auch das Gefühl, da war man dann doch auch irgendwie durch das Unentschieden von Paderborn, dachte man auch, ja, gute Ausgangslage, passt eigentlich ganz gut, wenn wir jetzt hier gewinnen, dann haben wir schon mal vielleicht einen weniger, um den wir uns kümmern müssen. Ja, und dann schießt man zwar das 1-0, aber man muss sagen, das hält keine 5 Minuten oder es hält 5 Minuten. Und da muss man schon sagen, auch das ist dann zum Teil so ein Pattern gewesen fast, was sich so ein bisschen durch die Hannoveraner Saison zwischendurch mal durchgezogen hat, dass man so komplett unerklärliche Leistungsabfälle hatte.
Ja, allein schon innerhalb von Partien absurde Phasen hatte, ja.
Ja, und da, ich weiß es nicht, wie es dir geht, Marc, aber Hannover ist das ganz große Fragezeichen für mich in diesem Trio.
Das sind sie ja schon die komplette Saison. Sie sind ja diese Wundertüte, weil sie eigentlich, ich finde, per se hat Hannover das Potenzial, die klar beste Mannschaft dieser Liga zu sein. Das haben sie in dieser Saison schon gezeigt. Allein wie sie in diese Saison reingekommen sind, war ja verrückt nach diesem Riesenumbruch. Und danach waren es immer wieder so Phasen. Und das ist ja das Verrückte, dass sich die Phase gerade gar nicht so gut anfühlt aufgrund der beiden Unentschieden. Aber wenn man mal guckt, die sind seit 8 Spielen ungeschlagen und hatten in den letzten 15 Partien eine Niederlage. Ja. Und trotzdem fühlt es sich nicht so richtig gut an. Eben aufgrund zu vieler Unentschieden und eben diesen beiden Ergebnissen zuletzt. Und ich meine, ich glaube, man muss das Bochum-Spiel ein bisschen zusammen mit diesem Münster-Spiel erzählen. Weil auch da, das ist teilweise eine Kopfsache, dass du liegst 0-2 schon mal hinten nach 40 Minuten gegen Münster. So, ja, für Münster ging es noch um alles und trotzdem zu Hause darfst du dich da gegen den 18. so nicht präsentieren. Dann schaffst du es, aus einem 0-2 einen 3-2 zu machen. Du machst in der 85. zu Hause das 3-2 und kassierst noch das 3-3. Das darf dir nicht passieren. Und es darf dir eben auch nicht passieren, gegen Bochum so schnell, wie du gesagt hast, den Gegentreffer, den Ausgleichstreffer zu kassieren und dann passiert da ja auch nichts mehr. Also, ja, ich habe das Gefühl gerade, also auf der einen Seite ist es eine Kopfsache und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass ein paar Spieler auch in einem Formloch sind. Also man muss einfach sagen, dass Kellmann nicht mehr so gut trifft, wie er es in der Saison zwischenzeitlich getan hat. Ja gut, Bundu ist eh so ein verrückter Spieler. Da macht er irgendwie 2 Tore gegen Münster und in anderen Spielen ist er gar nicht aufgetaucht. Ich fand ihn in der Hinrunde insgesamt besser als in der Rückrunde. Jokota zeigt nicht immer mehr das, was er hatte. Und da gibt es natürlich auch so Leute wie Matsuda, der auch herausragend in die Saison gekommen ist und dann kam irgendwie auch nichts mehr. Also irgendwie so eine Mischung aus, langsam geht's in die Köpfe der üblichen Hannoveraner, ja, fehlenden Souveränität und paar Formdellen zu viel auf einmal. Also, ich glaube nach wie vor, auch da, du hast ja in dem Sinne noch alle Möglichkeiten. Sie spielen zu Hause gegen Nürnberg. Nürnberg macht es sich aber gerade durchaus zur Aufgabe, nochmal auch Vereine zu ärgern. Also, Nürnberg ist gar nicht so schlecht drauf. Jetzt klar, 3-0 gegen Schalke ist ein bisschen in Klammern zu setzen, aber macht das erstmal. Und auch sonst haben die zuletzt gar nicht so schlechte Spiele gemacht. Also ich erinnere mich da zum Beispiel, genau, die haben ja auch gegen Magdeburg gewonnen und zwischenzeitlich hatten sie dieses 3-0 gegen Lautern am 27. Spieltag. Also so schlecht sind sie nicht drauf. Musst du erstmal schlagen, so ein Team, was aktuell, glaube ich, ganz gut auf so einer Welle reitet von für uns geht's um nichts mehr. Aber ja, auch da gilt, gewinnst du dieses Spiel, bist du aufgrund der Tordifferenz, wenn Paderborn nicht völlig verrückte Dinge tut, definitiv Dritter. So, dann haben wir schon im Vorgespräch geklärt, aktuell ist nicht zu sagen, gegen wen sie dann spielen werden. Vielleicht wird es das Niedersachsen-Derby, das wäre natürlich, ja, das wäre hitzig. Aber ja, irgendwie macht mich diese Hannover-Saison, selbst als Außenstehenden, ein bisschen irre, weil ich mir denke, ihr habt eigentlich alle Werkzeuge, von Spielern bis Trainer, um diese Liga eigentlich zu dominieren und ihr habt es einfach zu oft liegen gelassen. Das zeigen ja auch Dinge wie Expected Goals, Tabellen und so weiter. Ja. Und jetzt, ja, jetzt hat man sich in dieses kleine Loch, was ja immer noch ein positives ist, du kannst immer noch aufsteigen, da haben sie sich aber selbst reingegraben und jetzt gilt es irgendwie, das Ding noch über die Ziellinie zu bringen, um zumindest die Relegation zu holen, aber da wissen wir ja auch, wie es statistisch um Zweitligisten dann bestellt ist.
Ja, und also das Ding ist halt einfach, was mir so an der Hannover-Stelle ein bisschen Sorgen machen würde, ist, dass man da doch einfach zu Hause nicht gut ist, ne? Also 26 Punkte hat man da in 16 Spielen geholt. Ich sag dir mal kurz die Vereine, die da drumherum liegen. Bochum hat 3 Punkte mehr, Fortuna Düsseldorf 2 Punkte weniger, Arminia Bielefeld und Hertha jeweils 3 Punkte weniger. Also, und dann gucken wir nochmal, wo der Rest da irgendwie in der Tabelle steht. Das ist halt so ein bisschen schwierig. Und wenn wir uns halt das Hinspiel gegen Bochum angucken, hattest du ja unfassbar viele Torchancen, bist super häufig an einem hervorragenden Timo Horn gescheitert, hast da 0-0 gespielt, wenn man da den Elfmeter noch verschossen hat. Und wenn man dann halt denkt, gut, damals hat man dann gegen Nürnberg, da war man per se ja auch die bessere Mannschaft, aber man hat halt zweimal so eklatante Fehler gemacht, die dir so einfach nicht passieren dürfen. Und das wäre so ein bisschen das, also nie laufen zwei Spiele genau gleich, das wissen wir alle. Aber das wäre trotzdem was, was mir aus Hannover Sicht so ein bisschen ja, Sorgen machen würde. Und ich sage es gerne nochmal, natürlich ist bei Ihnen dann doch der Druck am größten. Ne?
Also das definitiv. Vom Namen her, ne? Das
und,
definitiv.
Anders als bei einer SVE, als einem Paderborn, ist natürlich da jetzt schon so, dass alle drauf gucken und denken so, ja, aber dann, also macht jetzt auch so. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Also es wird ein generell nächste Woche Sonntag 15:30 Uhr. Also ich sag mal so, ich glaube, das wird eine witzige Konferenz. Ich wünsche, ich kriege da zum Glück gar nichts von mit, weil ich im Stadion stehen werde, aber so. Das, also ich weiß auch nicht, ob das gesünder für meinen Blutdruck ist oder schlechter, das wird sich noch heraus, also das finden wir noch heraus nächste Woche, aber ja, also ich würde Paderborn, sag ich schon, Hannover, wenn wir so ein kleines Power-Ranking erstellen wollen, ja, so einen Mittelfeldplatz geben, ehrlich gesagt.
Ja, was sagt das über eine Mannschaft für den letzten Spieltag aus, wenn man ihr den kompletten komplette Saison fehlenden Killerinstinkt unterstellt? Ja. Was macht sie dann im letzten Spieltag damit, weißt du? Also, und das ist ja auch etwas, was man schon, was ja schon auch Christian Tietz so ein bisschen umgibt, bei allem Lob für seinen Fußball, dass es erst oft dann nicht hinbekommt, seine Mannschaften auch konstant punkten zu lassen. Letztes Jahr hatte er natürlich, da darf man ihm keinen Strick draus drehen, weil es war Magdeburg. Das wäre eine völlig krasse Überraschung gewesen, wenn man hochgegangen wäre. Aber wie Magdeburg auseinandergekrübelt ist in der letzten Saisonphase, mal sehen, ob er sich auch er sich selbst davon lösen kann. Denn darum wird es jetzt gehen. Du musst eigentlich nur in die Köpfe deiner Spieler kommen. Dann ist Hannover gut genug, um Nürnberg zu schlagen und dann wahrscheinlich Dritter zu werden, vielleicht sogar Zweiter zu werden. Sie hätten es insgesamt über den Saisonverlauf verdient. Aber das ist alles egal. Es ist ein Spiel und da bin ich gespannt, ob er und seine Mannschaft die Coolness bewahren können. Und dementsprechend hat Hannover eher was zu verlieren, irgendwie, wie ich finde. Der SC Paderborn hingegen hat eher jetzt was zu gewinnen, wenn man so möchte. Also je nachdem, wie man die emotionale Lage auffassen möchte. Denn insgesamt haben sie zuletzt relativ viel verloren. Man kann sagen, dem FC Paderborn geht die Luft aus. Man hat aus den letzten 4 Spielen nur 2 Punkte geholt. Steht jetzt mit ebenfalls 59 Punkten, aber eben mit einem Torverhältnis von plus 12. Also nein, um 4 Tore schlechteres Torverhältnis als Hannover steht man auf Platz 4. Es sah teilweise sehr viel besser aus, aber natürlich vor allem dieses 1-5 gegen Elversberg war ein richtiger Schlag in die Magengrube. Und man muss ja auch sagen, das Restprogramm von Paderborn hat es ein wenig von den Dächern schreien lassen, dass es eventuell auch schwierig wird. Denn man hat einen Punkt gegen Hannover geholt, man hat gegen Schalke verloren, obwohl man da ja noch geführt hatte. Dann dieses 1-5 gegen Elversberg. Und ich würde sogar behaupten, all diese Spiele, das kann passieren. Aus der Selbstwahrnehmung und der Stärke eines SC Paderborn kannst du sagen, das kann passieren. Was einen richtig ärgern dürfte und auch getan hat, das hat man an den Bildern danach gesehen, war jetzt das 2-2 gegen den KSC. Denn man muss sagen, auch dieses Spiel steht so ein bisschen dafür, was Paderborn in den letzten Wochen umgibt. Man hat so ein bisschen an Schärfe verloren. Defensiv passieren einem sehr naive Fehler, wie man gegen den KSC Gegentore hergeschenkt hat, war wirklich, wirklich nicht gut. Also da hat man sich wirklich dämlich angestellt und zeitgleich hat man eben auch vorne entweder den letzten Pass vermissen lassen oder die Präzision im Abschluss. Denn die Struktur, die hat gestimmt in dem Spiel und die hat ganz oft gestimmt, aber du hattest dann einfach nicht mehr, da sind wir wieder bei dem Punkt, die Coolness, die Souveränität, um das defensiv wie offensiv halt runterzurocken. Dieses 2:2 gegen den KSC darf dir eigentlich nicht passieren und man hat den Frust allen auch angemerkt, da gab es auch kleine Rudelbildung nach Abpfiff. Ralf Kettemann hat sich mit einem, ich weiß nicht, wer es genau war, ich kannte die Person nicht, irgendeinem aus dem Betreuerstab vom KSC, die hatten sich gut in den Haaren, mussten getrennt werden. Da siehst du ja, dass es jetzt einfach im Kopf angekommen ist. Und bei allem Understatement, wenn du so weit kommst in einer Saison, willst du natürlich aufsteigen. Aber dann darfst du dir Spiele gegen den KSC nicht erlauben. Das war in der Struktur in Ordnung. Ich fand, da waren schöne Szenen dabei. Das eine Tor, wo man das Zentrum öffnet, boah, war das schön gespielt. Aber wie man dann wiederum kurz danach selber keinen mehr im Sechserraum hat und KSC einfach spazieren darf zum Tor, das ist dann wiederum einigermaßen irre. Da zeigt sich dann vielleicht im Saisonverlauf irgendwann die fehlende Breite im Kader, solch eine Mannschaft, dass du irgendwann, ne, die Spiele werden schwerer, die Beine werden schwerer. Du kannst halt, wenn ein Castaneda rausgeht, vielleicht nicht genauso nachlegen. Am Ende ist das Ergebnis, dass Paderborn jetzt der Herausforderer ist von den drei auf Platz 4. Man spielt auswärts in Darmstadt, die sich ordentlich aus der Saison verabschieden wollen und natürlich die größte Qualität all dieser Gegner jetzt haben im Vergleich zu Münster und Nürnberg. Also du hast jetzt auch das schwerste Spiel, weil auswärts, weil Darmstadt. Ich tue mich schwer. Ich glaube, am Ende könnte Paderborn tatsächlich da einfach vom Tableau gerutscht sein. Und das wäre bitter, weil sie über weite Phasen der Saison, sie waren ja sogar mal relativ lange Erster, da darf man sich auch dran erinnern. Aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, die wirken nervös.
Ich würde in einem Punkt widersprechen. Ich würde schon sagen, dass das 1:5 gegen Elversberg dir so auch nicht passieren darf. Also wenn du irgendwann merkst.
Nee, in der Art und Weise
also
nicht.
Einfach ich, weil, ja. Und das, also ich meine, davon reden wir, glaube ich, jetzt seit 4 Wochen, dass es damals sich schon abgezeichnet hat, dass so torverhältnismäßig, da könnte sich schon was, also schon noch was tun. Und dann verlierst du ja nicht nur gegen irgendwen, sondern auch gegen eine direkte Konkurrenz. Also nicht nur machst du dir eben diese Lücke auf im Torverhältnis, sondern gibst die Tore natürlich auch deinem direkten Konkurrenten.
Das stimmt.
Der auch aus dem Grund jetzt eben zwar punktgleich mit dir ist, aber eben ein deutlich besseres Torverhältnis hat, wo man, finde ich, in der Konstellation mit plus 10 durchaus von sprechen kann. Mhm. Also mehr als. Und man muss auch sagen, ne, es gab zwischendurch diese Spiele gegen Braunschweig und Bielefeld, wo man dann auch dachte, okay, warum lassen sie da jetzt Punkte? Ja, dann hat man gegen Dresden und Fürth und Magdeburg gewonnen. Aber das war, also da muss man, wenn man was kritisieren will, und das ist natürlich auch hier immer noch Mecker auf hohem Niveau, ist, dass man da auch keine richtige Konstanz reingebracht hat, ne, in solche Duelle, wo du spielerisch vielleicht eigentlich schon das bessere Team warst. Aber ich gehe sonst mit deiner Analyse auch zum KSC-Spiel mit. Also davon habe ich natürlich jetzt live weniger gesehen. Aber ja, also und ich, Darmstadt per se natürlich schon besser platziert als Nürnberg und Münster. Gleichzeitig muss man sagen, die haben auch nicht wahnsinnig über, also da merkst du auch, das haben wir auch in der Gruppe besprochen, da ist die Puste raus. Pfeiffer, der verletzt raus musste. Ich glaube, Maglitz hat dennoch verletzt raus musste. Und da merktest du dann auch ne Liedberg, der eben den Elfmeter verschießt, weil der sich natürlich den auch nimmt, weil es für den natürlich noch so um Tore, also einfach da in der Gesamtwertung geht, muss man schon sagen, das war dann so ein bisschen ja, dröge auch hinten raus, das könnte halt Paderborns, also da wird halt die Frage dann sein im direkten Duell, wer schafft es denn hier die Tugenden, die sie über weite Strecken der Saison auf den Platz gebracht hat, nochmal besser umzusetzen. Und da muss man einfach sagen, ist Darmstadt einfach ein bisschen im Nachteil aufgrund der personellen Sorgen, die Paderborn eventuell so oder nächste Woche nicht hat und weil es für Paderborn, aber gleichzeitig eben auch Darmstadt kann halt, ich sag mal, befreit ausspielen und will natürlich zum Ende raus seine Fans mit einer ja immer noch sehr guten Heimbilanz sicherlich auch in die Sommerpause verschieben. Also das einfach nur noch abzurunden. Aber ich, also mich hat echt dieses, das Schalke-Spiel danach, auch die Ansagen, die es danach gab, haben wir hier auch besprochen, die waren sehr offensiv noch formuliert. Und wie du es dann irgendwie dann doch, und da muss man, glaube ich, den Mentalitätsaspekt mit reinbringen, wie du es dann, wie du dann so untergehst in Elversberg und dann dieses Spiel gegen KSC, da merkt man dann vielleicht doch, dass es auch noch ein relativ junger Kader einfach
ist. Das wollte ich gerade sagen. Du hast echt, also bis auf Felix Götze und Sven Michel, hast du quasi keine erfahreneren Führungsspieler. Ja, Raphael Obermeier, aber der ist jetzt auch verletzt. Also der hat ja ein Achillessehnenanriss, richtig eklige Nummer. Das heißt, der ist jetzt auch raus. Aber sonst hast du da keine erfahreneren Spieler drin. Zumal Sven Michel wirklich ja auch eher dann für 10, 15 Minuten dir noch was gibt und länger nicht auf dem Feld steht. Jetzt sehe ich gerade, dass Steffen Tigges auch gelb-rot gesperrt fehlen wird im letzten Spiel. Also da fehlt dir zumindest, ich sage nicht, dass Steffen Tigges der große Unterschiedsspieler ist, aber er war es in der Saison de facto teilweise. Es gab Spiele, in denen ging spielerisch gar nichts. Und da hast du Steffen Tigges eingewechselt, der in der Luft immer was produzieren kann. Also die Waffe ist dir zumindest am letzten Spieltag genommen. Und Felix Götze, ach nee, Rotsperre im DFB-Pokal. Zum Glück, ich dachte, hab ich was nicht mitbekommen, der hat doch jetzt nicht rot gesehen. Gut, also das ist kein Faktor. Also, aber ich möchte unterschreiben, dir fehlen teilweise auch die erfahrenen Führungsspieler, die in so einer Situation die Coolness bewahren. Das ist definitiv so. Und deswegen muss man gefühlt hinter alle ein Fragezeichen setzen. Ich würde Elversberg schon, weil ich mir das sehr gut erklären kann, wie diese Niederlage gegen Düsseldorf zustande kommt, mache ich mir um die wenigsten Sorgen und glaube tatsächlich, dass Elversberg das Ding machen wird. Also ich, wenn du mich jetzt nach dem Bauchgefühl fragst, sage ich, die Tabelle bleibt so, wie sie ist. Also Elversberg kommt durch, Hannover, Relegation, Paderborn, dann auf Platz 4, haarscharf vorbei. Vielleicht sogar alle mit derselben Punktzahl. Alle gewinnen ihre Spiele, das kann ich mir alles vorstellen. Aber Stand jetzt habe ich das Gefühl, Paderborn, es gab auch diese Spiele, die sie gewonnen haben, die aber dann auch nicht so richtig gut waren. Das Dresden-Spiel zum Beispiel, es muss Dresden gewinnen eigentlich. Waren besser. So, das summiert sich gerade ganz schön auf, dass ich mir vorstellen kann, dass am letzten Spieltag ganz schön knirschen wird bei denen.
Und man muss dann ja auch sagen, Kevin mag mir da widersprechen oder zustimmen, ich glaube, für die Entwicklung des SCP unter Kettemann ist ein Ligaverbleib.
Das stimmt.
Tatsächlich das Bessere. Also das will da jetzt niemand hören und das verstehe ich auch total. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich komme jetzt um die Ecke und sage hier, ja, seid doch zufrieden mit dem, was ihr habt. Aber ich glaube tatsächlich für die Entwicklung, weil es einfach so ein junger Kader ist und weil du
ein junger Trainer.
Junger Trainer ist, so ist es, glaube ich, per se für die Entwicklung sowohl für Trainer als auch Spieler, weil wir wissen, wie sowas dann halt auch in der Bundesliga laufen kann. Und gerade der SC Paderborn weiß das auch aus der Historie hinaus. Vielleicht tut es dann hinterher mehr weh, aufzusteigen und du gehst dann vielleicht sagen, klanglos wieder runter, weil ich sehe da tatsächlich das Fundament. Da ist nochmal das Wort in der Bundesliga tatsächlich noch nicht so geschaffen, wie es bei einem Heidenheim beispielsweise der Fall war oder so. Und da weiß ich nicht, ob du dir am Ende nicht mehr kaputt machst, weil Paderborn hat es dann auch schon mal, dass man dann eben einmal auch komplett durchgereicht wurde. Es gab ja immer diese Zeit, entweder Zweiter oder 18. das wäre dann halt was, wo ich, gut, genau das Gleiche kann man natürlich in Teilen natürlich auch auf Elversberg und Hannover, obwohl ich Hannover einfach vom Standort her nochmal etwas andere ein anderes Zeugnis ausstellen würde, aber das gilt natürlich genauso auch für Elversberg. Ne? Also die gerade auch, weil Elversberg ja einfach viel mit Leihspielern arbeitet, weil da natürlich seitdem Ole Boog weg ist, da ist natürlich auch die Frage, wie stellt man sich jetzt auf, wie geht es da weiter? Muss man, glaube ich, sagen, jetzt wirklich rein emotionslos gesehen, wäre es für beide Vereine gar nicht mal so schlimm, wenn man vielleicht sagt, okay, wir gehen mit dem Ziel Bundesliga-Ausstieg in die nächste Saison, weil wir kommen aus einer Position heraus, wo wir uns das erlauben können. Aber man auch sagen kann, sie hätten dann trotzdem, glaube ich, gegenüber sehr, sehr vielen Vereinen auch einen Vorteil.
Absolut, absolut. Gut, genug den Blick nach oben gerichtet. Wir gucken nach unten und wir gucken als auch da tabellarisch geordnet und beginnen damit mit dem ersten FC Magdeburg, der so gut wie gerettet scheint, es aber eben einfach noch nicht ist, Eva.
Genau, es ist Platz 12. Es sind 39 Punkte, 52 zu 57 Tore, 12 Siege, 3 Unentschieden und 18 Niederlagen. Der Grund, warum man vielleicht Magdeburg auch nicht nur tabellarisch, sondern das schiebe ich schon mal vor, auch in der Gesamtkonstellation einfach gerade einen, ich sag mal, die Pole Position für den Klassenerhalt so ein bisschen einräumt, ist einfach auch die Formkurve in den letzten Spielen, da ist man auf Platz 4. Man hat, was eben andere Vereine nicht geschafft haben, gerade ist sehr, sehr gut geschafft, die direkten Duelle da unten drin zu gewinnen. Also man konnte gegen Fortuna Düsseldorf gewinnen. Man hat, als es für die noch auch um was ging, gegen Bochum und gegen Münster gewonnen. Zwischendurch zweimal Niederlagen gegen Paderborn und Nürnberg drin. Aber jetzt zuletzt eben auch die Siege gegen Hertha und eben auch schon das gerettete Kiel, was ja schon letzte Saison feststand. Also man hat es eben geschafft, sich aus, auch zwischenzeitlich fand ich, aus einer Position, wo man wieder dachte, so da rutschen sie doch wieder rein, da eben genau zum richtigen Zeitpunkt zu einem guten Schlussspurt anzusetzen. Wie gesagt, 3-1-Sieg gegen Kiel am Wochenende, da konnte man dann doch auch, glaube ich, den Kielern so ein bisschen, dass da nicht mehr die letzten 100% gegangen worden sind. Und Marc, ich würde tatsächlich sagen, auch wenn es ich mache den Call jetzt einfach schon mal. Ich glaube, der erste FCM, der bleibt noch eine weitere Saison in der zweiten Liga. Und ich glaube, nach dem Saisonverlauf kann man das fast sogar schon als kleines Wunder bezeichnen.
Ey, da geben wir uns die Klinke in die Hand. Ich sehe es genauso. Ich glaube auch, dass Magdeburg gerettet ist, auch weil man die Heimschwäche in den Griff bekommen hat zuletzt. Man hat die letzten drei Heimspiele allesamt gewonnen. Gegen Hertha, gegen Düsseldorf, gegen Bochum. In der Zeit übrigens auch nur einen Gegentreffer kassiert, Magdeburg untypisch. Also gepaart mit dem, was du gesagt hast, glaube ich, dass sie gerettet sind. Man muss nämlich auch sagen, also wir können uns jetzt immer an die Punkte, die zu Platz 16, 17 ragen, klammern. Wir können aber auch sagen, dazwischen stehen ja so viele Mannschaften. Also wie viel muss passieren, dass wenn Magdeburg verliert, dass die wirklich noch auf den Relegationsrang, und das ist ja das höchste der Gefühle, noch durchgereicht werden? Das halte ich für einfach sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, das erledigt sich eh, weil sie gegen Lautern sehr gute Chancen haben, Punkte zu holen. So, Lautern ist ja, also ja, brauchen wir nicht drüber. Das ist ein ganz eigenes Thema und ein Thema für einen Saisonrückblick. diese Lautern-Saison. Mit denen kannst du ja auch in keiner Hinsicht rechnen. Wir reden ja gleich noch ein bisschen drüber im Bielefeld-Segment. Es ist eine verrückte Welt. Und dann auf der einen Seite sage ich auch, es ist ein Wunder irgendwo, dass Magdeburg sich rettet. Es ist aber absolut verdient. Das finde ich, stimmt zeitgleich beides. Ich finde, selbst die Spiele unter Markus Fiedler, die ja im Ergebnis katastrophal waren, waren nicht so richtig schlecht. So, da hat man auch schon was gesehen, aber dann hat man sich irgendwann, ich fand es auch verständlich, aus Ergebnisgründen musste man sagen, ey, wir müssen das abbrechen. So, aber man hat danach mit Patrick Sander, der alten Legende, ja schon wieder diesen alten Stil ein Stück weit aufleben lassen. Ab und zu, jetzt vor allen Dingen im Saisonendspurt, ist man ein bisschen konservativer in Spielansätzen geworden. Das hat auch manchmal gar nicht so gut funktioniert. Also da wird uns Thomas zustimmen, dass dieses 0-1 gegen Nürnberg fast selbst gemacht war, wenn man da so ein bisschen an den Stärken der Mannschaft vorbeigecoacht hat. Aber insgesamt wirkt das stimmig. Diese Mannschaft funktioniert auch da, glaube ich. Also wir wissen ja, dass es im Sommer einen Riesenumbruch bei Magdeburg geben wird, auch weil es eine neue sportliche Führung gibt. Da laufen Verträge aus, man möchte mehr auf eine eigene Jugend setzen und so weiter. Da passiert viel und es ist eher die Frage, in welcher Liga passiert das? Jetzt würde ich sagen, haben wir ansatzweise die Gewissheit, es passiert in Liga 2. Das freut mich auch. Also Ostvereine in der zweiten Liga dürfen gerne vertreten sein, tut dem Gesamtbild der Liga gut. Magdeburg hat viele Fans, bringt viel mit. Das ist ein Gewinn für diese Liga. Und ich, wie gesagt, auch da, die waren in fast keinem Spiel wirklich schlecht. Und die Spiele, die sie verloren haben, waren teilweise absolute Freak-Spiele. Ich erinnere mich am Anfang der Saison an Spiele, das konnte man nicht glauben, dass sie da den Ball nicht unterbekommen haben. Das war in der Rückrunde teilweise auch so, wie du sagst, es gab diese Phase, Anfang der Rückrunde bis zur Mitte der Rückrunde war es wirklich schlimm von den Ergebnissen her. Aber man wird sich retten, das ist verdient und ich bin sehr gespannt, wie sich dann Magdeburg, auch wahrscheinlich ja mit einem neuen Trainer, also ich nehme nicht an, dass Patrick Sander das weitermacht, neu aufstellen wird. Das wird richtig spannend, werden sie auch ihren offensiven Stil beibehalten, werden sie konservativer, weil das ist ja auch alles sehr noch Tietz geprägt. Bin ich gespannt. Also, aber trotzdem sage ich auch hier, man darf wirklich noch nicht beglückwünschen, dann öffnet man wirklich, ich bin nicht abergläubisch, aber dann öffnet man wirklich Tür und Tor für alles Mögliche. Aber ich bin sehr positiv gestimmt, dass Magdeburg sich am Ende retten wird. Wenn du jetzt nichts weiter zu dem FCM hast.
Nur ein Einwand, Barış Artık, der hatte ja diese direkte Ecke noch verwandelt. Und sehr lange war Magdeburg, glaube ich, mit einer der schlechtesten Mannschaften auch nach Standards. Und dann eine direkte Ecke verwandeln, Respekt.
Sie haben halt mit ihm und Zukowski haben sie halt diese X-Faktoren, die sie auch in der Liga halten werden. Genau. Ne?
Ja, aber sonst habe ich dieses Wochenende, glaube ich, direkter Eckverwandlung nur von Larissa Mühlhaus beim Spiel Bremen gegen Kaisers Jena gesehen, auch sehr sehenswert. Aber ja, man muss auch sagen, Barış Artık hat nach dem Spiel auch gesagt, ganz ehrlich, für mich mental auch nicht ganz einfach. Ich glaube, Barış Artık ist vom Mensch her jemand, der scheidet so ein bisschen die Geister. Also manchmal
schon Giftzwerg auf dem Feld, ja.
Genau, also ich glaube, manchmal wird es ihm in der Außendarstellung auch gut tun, wenn er, ich sag mal, so ein bisschen tatsächlich mehr so seine gefühlvolle Seite im Sinne von nicht die aggressive Seite zeigt. Weil eigentlich ist es ja auch wirklich eine sehr, sehr prägende Person bei Magdeburg, aber macht es manchmal, also ich hatte zwischendurch das Gefühl, der war ja schneller dabei, mit dem Finger auf andere zu zeigen, wo er selber natürlich auch seine Leistung nicht abgerufen hat immer.
Das stimmt, ja.
Aber wie gesagt, den Rest hast du sonst schon angesprochen, aber er hat das eben nach dem Spiel in Kiel eben nochmal angesprochen.
Und das kann man ja auch verstehen. Der liebt diesen Verein, der ist da verwurzelt, dann verfrustet man und dann verkrampft man und so weiter. Aber auch er, muss man sagen, hat sich in der Saison wieder extremst gesteigert und war eben mit Zukowski zusammen letztendlich der entscheidende Faktor dafür, dass Magdeburg sehr wahrscheinlich die Klasse halten wird. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Ostverein, der sehr wahrscheinlich die Klasse halten wird, mit noch ein paar Abzügen in der B-Note. Aber auch da sieht es ganz gut aus. Dynamo Dresden. Mit 38 Punkten steht man auf Rang 12. Rang 12 ist richtig, ne?
13.
13, siehst du. Es war zwischenzeitlich, glaube ich, Rang 12 oder so. Gut, Rang 13. Das sind zwei Zähler auf den Relegationsrang und vier auf Platz 17. Also auch da steht schon mal fest, dass der direkte Abstieg nicht mehr möglich ist. Man kann allerhöchstens noch auf dem Relegationsrang landen. Und auch da würde ich sagen, nach der Hinrunde hätte man das unterschrieben. Aber Stand jetzt sieht es eben noch besser aus. Man hat jetzt zwei Niederlagen und drei Siege in den letzten fünf Spielen geholt und am 33. Spieltag trotz einer sehr bemühten Leistung etwas unglücklich mit 1-2 gegen Braunschweig verloren. Ich habe das Spiel in kompletter Länge gesehen, werde jetzt versuchen, Braunschweig nicht zu sehr mitzuverhandeln, aber ich möchte letztendlich auch da abgekürzt sagen, dieses Spiel bekräftigt nochmal, dass man sich keine Sorgen um Dresden machen sollte. Die haben ein Heimspiel gegen Holstein Kiel. Auch da wird Druck drauf sein, um Gottes Willen. Und Kiel kann in dem Sinne befreit auch spielen. Aber die haben jetzt auch ein bisschen losgelassen bei dem Spiel. Mal gucken, ob ihnen das Walter nochmal erlaubt. Aber dieses Spiel gegen Braunschweig, das ist ein ganz verrücktes Spiel gewesen. Also erstmal war da richtig Druck auf dem Kessel. Und das hat als Außenstehender dadurch irgendwie auch Spaß gemacht. Aber ich kann verstehen, dass es für alle Beteiligten, Grüße an Anna, irre nervenaufreibend war. Ich kann für jeden Spielausgang Argumente finden im Spiel. So ein Spiel ist das. Ich finde, man kann Argumente dafür finden, warum Braunschweig dieses Spiel gewinnt und das irgendwie okay ist. Es hätte definitiv ein Unentschieden sein können. Und wenn man sich die reine Chancenanzahl anguckt, kann man sogar sagen, ey, wenn Dresden das gewinnt, hätte sich Braunschweig auch nicht völlig beschweren dürfen. So. Das Ding ist nur, dass Dresden sehr lange, Dresden hatte sehr lange Spielkontrolle, aber hat es gegen sehr disziplinierte Braunschweiger eben nicht geschafft, einen Schlüssel zu finden. Also diese völlige Wucht, die kam erst zum Ende. Und man darf auch nicht unterschätzen, bei diesem Expected Goals, wenn man sich den anguckt, da kommt natürlich auch wieder 0,77 durch einen Elfmeter, den Stefan Kutschke letztendlich nicht verwandelt. Aber wenig später macht er dann ja den Kopfball rein zum 1-2. Also macht er doch noch sein erstes Saisontor in seiner letzten Saison für Dynamo. Das kann man auch sagen, Karriereende. Wird aber Dynamo erhalten bleiben. Keine weiteren Kommentare dazu. Also man hat erst, als man wirklich alles nach vorne geworfen hat und maximales Risiko gegangen ist, hatte man die richtigen Chancen. Zwischenzeitlich war Ron Torben Hoffmann trotzdem ein, zwei Mal da. Das kann man schon sagen. Aber die Riesenchancen waren nicht da. Aber zeitgleich fand ich nicht, dass Dresden sich jetzt auch hat verrückt machen lassen. Die wollten schon ihren Stil durchziehen. Das war kalkuliertes Risiko zum Ende hin. Man hat es immer weiter erhöht. Wenn dann vielleicht auch das 1-3 gefallen wäre, dann wäre das so gewesen. Aber in der Situation spielst du natürlich nach vorne. Ich glaube auch da, dass Dresden sehr wahrscheinlich die Klasse halten wird. Und das ist aufgrund dieser extrem guten Rückrunde, wie ich finde, und dem Mut, den man im Winter hatte, auch verdient dann. Man hat die richtigen Dinge erkannt, hat personell nachjustiert. Genau diese Spieler mit Bobzin und Co. haben den Unterschied auch gemacht. Keller in der Innenverteidigung ist dann natürlich auch zu nennen. Dieses Spiel ist ein sehr gebrauchter Tag irgendwie auch für die gewesen. Ich finde schon, dass Braunschweig aufgrund der Art und Weise, wie sie das Spiel angehen wollten, durchaus als verdienter Sieger vom Platz gegangen sind. Aber ich glaube, Dresden hält die Klasse. Und das ist dann am Ende vielleicht mit Nervenkitzel verbunden. Natürlich kann doch was passieren. Ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Da sind dann, wie gesagt, nur noch, da sind zum Beispiel dann nur noch 3 Teams, die gegen sie spielen müssen mit Braunschweig, Düsseldorf und Bielefeld. Aber auch das muss erstmal passieren. Und wie gesagt, Dresden hat ja auch alles in der eigenen Hand.
Ja, und halt ein ausgeglichenes Torverhältnis, ne? Also als Einzige da unten drin eben keine negativ. Ich würde tatsächlich noch ein bisschen widersprechen, weil ja, Dresden hatte Spielkontrolle, aber ich finde, du konntest eben schon von Anfang an so ein bisschen merken, also ich habe es in der Konferenz geguckt, to be fair, aber dass man schon irgendwie so ein bisschen wusste, Braunschweig muss schon mehr machen. Und ich fand dann schon, dass gerade nach dem 1-0, dass die Reaktion dann noch nicht so ganz da war. Also wirklich erst mit dem zweiten Gegentor. Und ich fand da fast ironisch, vom Spielverlauf her und von dem, was Dresden investiert hat, fast tatsächlich dann Parallelen zur Hinrunde. Weil auch in der Hinrunde hatten wir immer wieder Spiele, wo wir, Dresden war ja nie richtig, richtig schlecht. Wir haben da einfach immer nur gesagt, es fehlt einfach die Zweitliga-Qualität im Kader. Und wenn wir da mal gucken, das Spiel gegen Braunschweig in der Hinrunde hat man eben 2-3 verloren, nach 2-0 Führung von Braunschweig. Das Spiel gegen Kiel hat man auch verloren. Und das wäre so ein bisschen was, ich unterschreibe das, dass ich auch glaube, dass sie am Ende in der Liga bleiben, einfach aufgrund der Umstände. Aber ich fand jetzt nicht, dass man sagen konnte, man geht aus diesem Spiel raus und sagt so, ja gut, das war dann einfach nur Pech bei Dresden. Also ich fand das schon...
Nee,
um Gottes Willen. Also nicht nur Pech, sondern also ich fand nämlich schon, dass, also ich finde am Ende des Tages trotzdem in dem Spiel weniger Argumente, die für einen Dresden-Sieg gesprochen hätten. Also und wir wissen, Braunschweig, die sind momentan einfach nur auf Kurs. Wir brauchen den Sieg, der Rest ist uns gerade relativ wumpe. So, hat Anna ja auch schon gesagt, also man kann, der Sieg gegen Lautern von Braunschweig war so eine Kategorie, naja, Arbeit statt Fußball spielen. aber ja, also das fand ich so ein bisschen, also
ja.
da hat man sich selber so ein bisschen ins Ausgespielt zwischendurch in der Partie, dass man kann dann natürlich auch darüber diskutieren, also ich bin auch Team kein Kommentar bei Stefan Kutschke sonst, ob das auch ehrlich gesagt, also dafür geht es für Dynamo noch um zu viel, als dass man Kutschke dann da so reinbringt. Und ja, klar, er macht hinter das 2-1, aber der kann halt auch in beide Richtungen ausschlagen als Pendel, ne? Also
ja gut, macht den Elfmeter nicht. Mich hat es auch gewundert, dass eben nicht da Ferner eingewechselt wurde.
Genau.
Ich glaube, dann geht es bei Kutschke wirklich um, also egal, was man von diesem Menschen hält, der hat ja eine Führungsstärke in diesem Kader.
Ja, ja.
Und dann geht es eher, glaube ich, darum, jemanden aufs Feld zu schicken, der sich da, wie sagt man so schön, nix scheißt. Und allein das soll dann auf die Kollegen abfärben. Tatsächlich finde ich den Punkt ganz gut, was du gesagt hast mit dem Vergleich zur Hinrunde. Und da kann man ja eben oft daher zu sagen, da fehlt die Qualität. Das passt insofern zu diesem Spiel, weil Julian Pauli in der Innenverteidigung gefehlt hatte. Und dann hat sich auch noch Thomas Keller in der ersten Halbzeit so verletzt, dass dann Claudio Kammerknecht reinkam. 5 Minuten später, also 5 Minuten nach Wiederanpfiff, fällt dann auch das 2-0. Also da sind wir dann auch bei teilweise da am Ende Spieler in der Defensive vor allem gefehlt. Und das merkst du diesem Kader sofort an, weil der zweite Anzug halt nicht so gut ist. Also das ist dann vielleicht die Brücke, die man schlagen kann. Apropos Brücke schlagen. Ich würde fast sagen, wenn wir schon in dem Spiel sind, dann gehen wir doch über, weil sonst wird das irgendwie so ein wenig flüssiger Übergang. Dann sind wir nämlich bei Eintracht Braunschweig. Und ich würde das unterschreiben, was du sagst, dass es jetzt nicht nur Pech war bei Dresden. Ich fand halt nur Dresden nicht wirklich schlecht. Ich fand halt Braunschweig irgendwie in ihrer Spielanlage nur noch überzeugender. Denn man hat sich ja schon für Lars Konecka entschieden, weil der auch irgendwie etwas mit Ball entwickeln soll und auch ein bisschen besser und schöner und stringenter spielen lassen soll als jetzt ein Heiner Backhaus. Das war ja schon eines der Ziele. Aber du bist natürlich irgendwann in einer Saison an dem Punkt, du hast es eben erwähnt, Anna hat es erwähnt, Punkte. Und in dem Spiel, finde ich, hat Lars Konecka bewiesen, dass der gegen den Ball auch richtig gut kann. Also das war ein Spiel, wo ich das Gefühl hatte, dass muss man sehr viel an ihm festmachen. Der hat zum einen den Move gebracht, 5 neue zu bringen. 5 neue Spieler. Er hat vor dem Spiel gesagt, er möchte eine neue Energie und Leichtigkeit reinbringen. Und ich finde, ein Schlüsselspieler in dem Sinne war Kaufmann. Fabio Kaufmann, die alte Braunschweig-Legende, der seit einem Jahr, glaube ich, hat der Kommentator gesagt, nicht mehr in der Startelf stand und in dieser Saison keine Rolle gespielt hat, seien wir mal ehrlich. Also kam ab und zu kam vorher 15 Mal rein als Einwechselspieler. So. Und den hat er von Anfang an gebracht, und weil er wusste, wir brauchen jetzt Jungs, die kennen diesen Abstiegskampf. Und in diesem Spiel hat sich dann eine Achse von Spielern herausgebildet, die einfach sich, denen war das so alles egal, und die haben diesen Druck so getrotzt und diese Truppe so zusammengehalten, und es war die Achse Hoffmann im Tor, Lino Tempelmann im Mittelfeld und dann eben Fabio Kaufmann auf der Außenbahn. Mit deren Erfahrung, auch im Abstiegskampf, die haben das ja auch schon mit Braunschweig 1-2 Mal mitgemacht, haben die dieses sehr aufopferungs- und disziplinierte Spiel gegen den Ball angeführt. Braunschweig war kantig, die waren eklig, die haben den Fuß drauf gehalten, die haben dadurch auch Dynamos Spielfluss immer wieder zerstört, haben aber auch im 4-4-2 gegen den Ball die Ketten super eng gemacht. Also Dynamo hatte es sehr schwer. Das war jetzt nicht nur eben dieses Heiner Backhaus, wir müssen ekliger sein, sondern es war auch intelligent im Spiel gegen den Ball. Ich fand, man hat es geschafft, vor allem in der ersten Halbzeit Dynamo das eigene Spiel aufzudrücken. Und ja, dann lebt das auch ein Stück weit von Glück, dass man dann diese beiden Tore macht, denn man hat ja nicht viel produziert. Dann gilt es, in diesen Momenten da zu sein. Am ersten Tor war ja Tempelmann zum Beispiel beteiligt, weil er diesen Ball da ist in den 16er führt, und dann ist Flick beim zweiten Ball da, zack, 1-0. Und beim 2-0 ist es dann ja Fabio Kaufmann, der die Flanke schlägt in die Mitte. Mhm. Also dann sind diese Spieler da, und das sind halt Spieler, die wissen aus den letzten Jahren, wir brauchen diesen einen goldenen Moment und dann müssen wir da sein, und das waren sie. Deswegen fand ich, das war für den Zustand von Braunschweig und für die Situation in der Tabelle und so weiter, war das ein blitzsauberes Heimspiel. Das wird sich nicht so angefühlt haben, besonders nach dem 2-1 Gegentreffer. Und wie gesagt, du hättest auch Argumente für eine Punkteteilung definitiv finden können. Aber du hast dieses Spiel, du hast es erzwungen. Du hast es erzwungen. Natürlich hält Ron-Torben Hoffmann in diesem Spiel einen Elfmeter. Natürlich ist er da. So. Also das hat irgendwie in dieses Spiel gepasst, und ich fand's imponierend, wie Braunschweig aufgetreten ist. Das hat man diese Saison nicht so oft gesehen, weil es eine Mischung aus Wille und Cleverness war. Das fehlte oft. Und deswegen ist das ein Heimsieg, der irgendwie in Ordnung geht und letztendlich dazu führen könnte, dass man in der Liga bleibt. Zeitgleich, um das einmal einzubinden, muss man eben sagen, Braunschweig steht mit 37 Punkten auf Rang 14. Es ist ein einziger Punkt Abstand zum Relegationsrang. Und du spielst jetzt auswärts auf Schalke, die sich gut verabschieden wollen zu Hause. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, das könnte schwierig sein.
Genau, und weil das ist nämlich mein einziges Problem, dass Braunschweig immer wieder diese Spiele zwischendurch drin hat, wo du eben siehst, was möglich ist unter Konecka. Und dann hast du aber zwischendurch wieder diese Niederlage gegen Kiel drin. Ja?
Ja.
Und das wäre sowas. Und dann, wie du schon sagst, Schalke. Also ich meine, man kann auch sagen, vielleicht haben sie auch genau deshalb letzte Woche auf Ibiza verbracht, weil sie gewusst haben, ja gut, wenn wir das jetzt die Woche vor dem Braunschweig-Spiel machen, dann gibt's irgendwie, da klopfen minimum 5 Vereine an und sagen, sag mal, habt ihr eigentlich irgendwie einen Schuss nicht mehr gehört? So, und da muss man sagen, das ist halt, wo ich Braunschweig halt am Ende noch nicht diese vollständige Stabilität einräumen würde. Und Schalke ist
das
halt
definitiv
einfach
nicht, ja.
Ne, die beste Heimmannschaft der Liga, und dafür ist einfach man teilt sich mit Düsseldorf eben, man muss sagen, immer noch ein katastrophales Torverhältnis von minus 17. Ja? Das heißt, und ne, klar, Bielefeld hat einen Punkt weniger, führt, würde ich jetzt mal mit minus 22 aus dieser Verrechnung ein bisschen rausnehmen. Aber wenn es beispielsweise am Ende darum geht, um Dresden, um Magdeburg und Bielefeld als die drei Konkurrenz, Gut, Düsseldorf jetzt mal ausgenommen, dann stehst du da leider immer noch torverhältnismäßig am schlechtesten da. Und das liegt unter anderem natürlich dann auch daran, dass du eben, wie gesagt, keine vollständige Konstanz drin hattest, auch in den letzten Leistungen. Also vorm Tabelle Platz 12 ist halt wirklich das absolute Nirgendwo. Oder beziehungsweise vorm Tabelle, nee, was? Doch, Platz 10, Entschuldigung. Zwei Siege.
Am Ende stimmt halt irgendwie beides. Man will sich die Emotionswelt in Braunschweig nicht vorstellen ohne diesen Sieg. Stell mal vor, du verlierst das, dann brennt es offensichtlich mehr, weil dann bist du punktgleich mit Fürth. Und dann gehen die Lichter wirklich aus auf Schalke. So kannst du dir jetzt sagen, wir haben es in der eigenen Hand. So, wenn wir was Verrücktes machen gegen Schalke, dann kann es keiner nehmen und wir dürfen auch Selbstvertrauen aus diesem Spiel gegen Dresden nehmen. Zeitgleich stimmt absolut das, was du sagst. Es wird brutal schwer auf Schalke. Schalke will sich mit dem Sieg verabschieden, vor allen Dingen zu Hause. Die wollen sich nichts vorwerfen lassen und weiß nicht, ob die das motiviert. Die wollen vielleicht auch noch die 70 Punkte erreichen. Mit einem Sieg wären sie bei 70 Punkten, das sähe ja auch ganz nett aus. Also, ja, und ich glaube, die wollen sich eben auch nicht mit diesen, also mit so einem schlechten Eindruck aus der Saison verabschieden, nachdem schon gegen Nürnberg es in die Binsen ging. Also, ich glaube nicht, dass Schalke dem was schenken wird. Und dann sind sie tatsächlich wieder von anderen abhängig. Ja. Und ich meine, wie gesagt, da reden wir rein theoretisch, je nachdem, wie es läuft, lass mal Fürth gewinnen und Braunschweig richtig auf den Deckel bekommen, dann sind eine -5-Tordifferenz auch nicht mehr so viel. Also, die haben sogar noch Chancen, klingt immer richtig positiv, Risiken auf Platz 17. Also, ja, es stimmt beides.
Ja, aber man muss da natürlich trotzdem am Ende des Tages noch sagen, du hast es eben schon mal angesprochen, vielleicht dann doch am Ende des Tages ein leicht psychologischer Vorteil, dass die eben Abstiegskampf kennen. In vielen Konstellationen da.
Ich glaube, nur so war dieser Sieg gegen Dresden möglich. Das war keine spielerische Kunst oder ähnliches.
Ja. Ich würde aber fast sagen, dann gehen wir zu einem Verein, der kennt Abstiegskampf, ehrlich gesagt, in den letzten Jahren noch nicht so.
Das ist richtig.
Aber hat es vielleicht zum richtigen Zeitpunkt geschafft, seinen Fighting Spirit da zurückzubekommen. Und das ist Fortuna Düsseldorf nach dem Sieg heute gegen Elversberg. Wir haben es eben schon mal gesagt, es ist nämlich Platz 15. Man ist punktgleich mit Eintracht Braunschweig. 33-50 Tore, also die Offensive lässt trotzdem noch zu wünschen übrig. 11 Siege, 4 Unentschieden, 18 Niederlagen stehen da zu Buche. Formtabelle, da ist man auf Platz 11, weil man hatte eben 3 Niederlagen drin, aber eben auch die 2 Siege. Zuletzt auch dabei, beziehungsweise unterbrochen von einer Niederlage zwischenzeitlich. Ja, es war, also, und das war auch Schalke, also da konnte man als Fortuna Düsseldorf, ehrlich gesagt, in jeglichem Bereich nur verlieren. Marc, ich würde sagen, es ist etwas passiert, was wir nicht dachten, was noch passieren könnte.
Oha, jetzt bin ich aber gespannt.
Ja, nachdem Alex Ende kam und wir haben hier darüber diskutiert, ist es überhaupt der richtige Move? Also was, warum geht man mit Alex Ende? Passt das wirklich so? Dann hat man eben unter ihm das erste Spiel auch direkt wieder verloren, hat aber eben ganz, ganz wichtig den Dreier gegen Dynamo Dresden geholt und jetzt eben auch den Dreier gegen Elversberg. Und ich würde vorsichtig sagen, dieser Trainerwechsel, der kam vielleicht doch noch zum richtigen Zeitpunkt. Und vielleicht hat man doch noch den richtigen Trainer für diesen Schlussspurt gefunden.
Ich verkneife mir einfach jedes Wortspiel, weil zu einfach. Ja, ich wusste, ich hatte keine klare Meinung zu diesem Trainerwechsel, weil vom Zeitpunkt her fand ich ihn total richtig an sich, weil man gesehen hat, boah, du befreist dich nicht mehr aus dieser Ergebniskrise. Nennen wir es mal jetzt erstmal nur Ergebniskrise unter Markus Anfang. Und dann war für mich aber eben auch die Frage, ist das der richtige Trainer? Und zeitgleich bin ich eben auch nicht der Fan. Das hat ja vielleicht auch die Personalie Alois Schwarz in Münster gezeigt. Ich bin nicht der Fan, immer zu sagen, dann muss es der klassische Feuerwehrmann sein. Das berühmteste Beispiel dahingehend, im deutschen Fußball ist, glaube ich, damals der Move gewesen, wo Hoffenheim Julian Nagelsmann zum Trainer gemacht hat. Und der dann mit offensivem Fußball, weil der Kader das damals hergab. Das war ja noch, muss man sich vorstellen, Bobby Firmino hat damals im Abschiedskampf bei Hoffenheim gespielt. Und da hat er gesagt, naja, wenn ich einen Bobby Firmino habe, dann sollte ich ja offensiv spielen. Und das hat ja Hoffenheim in der Klasse gehalten. Etwas jüngeres Beispiel ist Sebastian Hoeneß bei Stuttgart. Und ich weiß gar nicht, war das damals sogar noch eine Personalie von Mislintat? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, natürlich nicht. Das kann gar nicht mehr hingehauen haben. Naja. Was ich sagen will, ist, es gibt ja Positivbeispiele dahingehend, dass eine offensive Lösung, die zum Kader durchaus passt, mehr Ergebnisse verspricht als dieser eher konservative Feuerwehrmann. Das ist irgendwie so dieser Ansatz, den man oft im Kopf hat. Abschiedskampf, wir brauchen Sicherheit, aber vielleicht braucht das die Mannschaft gar nicht. Und vielleicht musst du dann eher in die Stärken der Mannschaft reinspielen. Und die Stärke von Düsseldorf wird in dieser Saison nicht mehr die Defensive werden. Das kannst du vergessen. Also mach doch aus deinem größten Faustpfand der Offensive das Maximale. Und dafür steht ja ein Alexander Ende. Sicherlich mit einem sehr eigenen Weg. Und da war eben die Frage, ob sein Fußball dazu passt. Aber um Cedric Itten herum erstmal zu gucken, dass man einfach mehr Tore schießt als der Gegner, das fand ich logisch irgendwie. Und Stand jetzt funktioniert so einigermaßen. Es funktioniert ja nicht sehr gut, war jetzt kein goldener Griff oder so, aber es funktioniert so einigermaßen. Man ist etwas besser als in den Wochen zuvor. Deswegen steht man jetzt ja über dem Strich. Also dementsprechend, ich fühle mich weder bestätigt noch überrascht, weil ich da sehr ergebnisoffen tatsächlich in die Personalie gegangen bin. Und jetzt gilt auch da, man hat es in der eigenen Hand. Es ist das Spiel. Also Düsseldorf gegen Fürth. Hui! Also da ist Druck auf dem Kessel.
Das ist was für Feinschmecker.
Das ist ein bisschen wie in der ersten Liga Pauli Wolfsburg. Das kannst du vorher ja nicht. Also mittlerweile macht ja, glaube ich, eine KI auf den Spielplan, weil einfacher, aber selbst die kann ja nicht voraussehen, wie es teilweise laufen wird dann in der Saison. Das konnte keiner wissen. Und Düsseldorf Fürth in Fürth. Das wird interessant. Also ich bin sehr gespannt. Natürlich gehen die Mannschaften jetzt mit sehr unterschiedlichen Formvorzeichen. Dazu kommen wir ja gleich in diese Partie, das kann man sagen.
Ja, da gehe ich komplett mit. Ist natürlich eine gute Nachricht, ehrlich gesagt, für alle anderen Mannschaften drumherum, dass es eben dieses direkte Duell noch gibt. Weil
einer kann wird halt verlieren? Eben nur oder? Naja, nee, stimmt nicht.
Ne, also in der Theorie kann aber nur eine der beiden Mannschaften 3 Punkte holen. So,
ja.
Ne? Und das ist ja schon mal per se für viele andere Vereine ein gutes Zeichen. Aber ja, also was da natürlich ein bisschen das Problem ist, Itten wird fehlen wegen seiner 5. gelben Karte.
Oh.
In Fürth.
Oh, das hatte ich noch gar nicht mitgeschnitten. Ach du Heilige. Das verändert ja alles. Okay, Düsseldorf ist abgestiegen. Vergesst alles, was ich gerade gesagt habe.
Also wenn
Ach,
ich das Galigrü an Thorsten Wieset, er hat das nämlich in die Gruppe geschrieben und der hat nämlich in der 64. Spielminute hat er die gelbe Karte bekommen. Wir gucken jetzt gerade nochmal live rein, dass ich hier jetzt auch wirklich keinen Schwachsinn erzähle. Wir sind gleich soweit. Da steht hier natürlich nicht. Wir reden kurz weiter. Ich gucke in der Zwischenzeit, ob ich das hier noch finde. Doch, hier steht es auch. 2 Gelbsperren im Endspiel sogar. Also 2 Spieler werden sogar fehlen. Cedric Itten und Matthias Zimmermann fehlen beide mit der gelben Karte.
Ja, Noel Futkoy ist im Spiel gegen Hertha um seine 5. herumgekommen. Dementsprechend wird der da spielen.
Und das könnte natürlich gerade Matthias Zimmermann auch absolute, die haben doch ja irgendwie ein Spieler mit einer gewissen Stahlkraft in Düsseldorf, ne? Könnte tatsächlich trotz der guten Ergebnisse, das könnte tatsächlich nochmal relativ ausschlaggebend sein, ne?
Also das ist ausschlaggebend, absolut.
Ne? Also das, also wirklich, es gibt keinen ungünstigeren Zeitpunkt, sich eine 5. Gelbe abzuholen. Kleiner Vorgriff schon mal, man weiß bei Arminia Bielefeld immer noch nicht, hat mal Korbos jetzt am Freitagabend die 5. gelbe Karte gesehen oder nicht?
Wie, Moment, was? Wie kann man
auf
das nicht
Webseite
wissen?
Auf der Webseite steht's, bei Kicker steht's nicht, beziehungsweise wurde wieder rausgenommen. Man weiß es nicht, weil man im Spielverlauf tatsächlich auch im Real Life nicht sieht, wann er denn die 5. gelbe Karte gesehen haben soll. Es ist sehr amüsant.
Spannend.
Ja, ganz toll. Wir werden sehen, ne? Am Wochenende. Nee, aber das ist dann auf jeden Fall so ein Punkt, den darf man einfach, wenn wir natürlich die Glaskugel rausholen fürs Wochenende. Itten ist die Definition Unterschiedsspieler für Fortuna Düsseldorf.
Itten drin steht nur dabei.
Ach du Heiland.
Einer muss ich.
Einer darf der auch. Und das ist für mich tatsächlich der Punkt, wo ich sage, so das kann ja halt am Ende alles nichts gebracht haben, ne? Da, weil, also was heißt nichts gebracht? Aber du hast halt trotzdem, ich weiß, ich wiederhole mich da, leider kein gutes Torverhältnis.
Für Düsseldorf gilt dasselbe wie für Braunschweig. Wenn es richtig schlecht läuft, kannst du sogar noch auf dem direkten Abschießplatz landen.
Richtig. Also nehmen wir jetzt mal an, gut, da ist es natürlich wirklich so, Fürth müsste mit 5 Toren Unterschied gewinnen, sonst wird das nix.
Das stimmt ja nicht. Sie müssen ja nur mit 3 Toren gewinnen, weil sich ja zeitgleich Düsseldorfs Torverhältnis verschlechtert.
Ja,
ich habe es auch nochmal ausgerechnet. Sieg mit 3 Toren Unterschied für Fürth und sie steigen de facto nicht direkt ab, weil dann schieben sie sich ja vor Düsseldorf.
Richtig, hast natürlich recht. Du, wir haben ja heute schon unsere Rechenprobleme on und off air, das ist ganz herrlich. Aber gut, dass wir uns einfach gegenseitig haben. Und,
oder?
Mathe-Abi hatte ich nicht, nur als drittes Fach. Also ich muss das nicht können.
Ganz weit von mir weggeschoben, du.
Gut. Nee, aber das noch als letztes Wort zu Düsseldorf. Wenn wir die Glaskugel gucken, es ist tatsächlich, nach dem Sieg konnte man erstmal sagen, nach den letzten Wochen guter Ausgangslage. Mit dem Blick aufs Personal könnte man sagen, vielleicht doch nicht mehr so die idealste.
Apropos nicht die idealste Ausgangslage. Eva, wollen wir über die Arminia aus Bielefeld reden?
Gerne. Richtig, ja,
ich hab's mir fast gedacht.
Es ist Platz 16. Man ist abgerutscht auf den 16. Tabellenplatz mit 36 Punkten, 47 zu 50 Toren, 9 Siege, 9 Unentschieden und 15 Niederlagen. Und diese 15. Niederlage, die kam am Freitagabend gegen Kaiserslautern. Man ist in der Formtabelle auch auf Platz 15, weil man in den letzten 5 Spielen eben nur einen Sieg holen konnte gegen Preußen Münster. Es war ein 1-1 gegen Bochum dabei, wo man aus mehreren Gründen sagen muss, das muss man eigentlich gewinnen, aufgrund des Spielverlaufs, aufgrund der Art und Weise, wie das 1-1 fällt und tatsächlich auch aufgrund der Tatsache, dass zumindest mal ein, ich glaube, wir sind uns alle einig, sehr klarer Elfmeter nicht gegeben wurde. Hilft alles nichts. Nichtsdestotrotz darfst du am Freitagabend gegen Kaiserslautern niemals so auftreten. Früh muss Maxi Bauer ausgewechselt werden. Maximilian Großer kommt dafür rein. Man kassiert einen strohdummen Elfmeter.
Das ist wirklich der Wahnsinn. Da müssen wir mal kurz drüber reden. Das ist ja wirklich die Definition von gebrauchter Tag in diesen ersten Minuten des Spiels. Also wie Handwerker da in, ich weiß es gar nicht, wer es am Ende war, in den er da reingerauscht ist.
Ich hab's nicht gesehen. Der Beinschorle getrunken.
So nämlich. Hattest du dir auch absolut verdient. Genauso macht man's. Hefe. Ja. Ich habe die wirklich als Unbeteiligter die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Wie kann man das machen?
Ja, ja, es war, also zusätzlich auch, war ja Daniel Jara Cheftrainer für die Partie, weil Mitch Kliant nach dem Spiel gegen den VfL Bochum die rote Karte gesehen hat. Einfach vielleicht kurz meine 2 Cents dazu. Natürlich sollte man niemanden, und das schiebe ich schon mal vorweg, er hat auch niemanden als geisteskrank bezeichnet, sondern die Situation, in der er abgepfiffen wurde, als geisteskrank bezeichnet. Das Wort sollte man nicht nutzen, es ist ableistisch. Das sollten alle wissen. Und das finde ich auch nicht in Ordnung. Trotzdem könnte man eventuell ein bisschen nachfragen, wie viel Fingerspitzengefühl von Tobias Stieler in dem Moment an den Tag gelegt wurde, dafür dann direkt die rote Karte zu zeigen, weil es ist, also die Frage ist, und das würde ich Tobias Stieler tatsächlich unterstellen, hätte Mitch Kniak gesagt, er findet es unglücklich, in dem Moment abzupfeifen, ob Tobias Stieler dann eventuell auch trotzdem die rote Karte gezeigt hätte.
Und ich sag mal so, Pele Wollitz und ich. Ein Satz, der mit Pele Wollitz und ich anfängt, ist immer ein komischer. Krass. Aber wir stimmen nicht oft überein, aber da musste ich ihm recht geben, weil er das jetzt, hatte er das nach seinem eigenen Spiel, glaube ich, angesprochen oder davor, wo er nämlich mit Kniert in Schutz genommen hat und gesagt hat, also da wollte er quasi das größere Fass aufmachen, Fingerspitzengefühl von Trainern, bei Trainern, von Schiedsrichtern oder auch Spielern, weil er sagt, da ist maximal Druck auf dem Kessel. So, für Bielefeld geht es um alles. Und wenn das der Satz ist, der gefallen ist, dann empfindet er es als eben unglücklich und als fehlendes Fingerspitzengefühl, wenn der Schiedsrichter so entscheidet. Und da würde ich absolut mitgehen. Wenn es eine persönliche Beleidigung oder ähnliches gewesen wäre, dann braucht man nicht lange drüber schnacken. Dann ist das zu viel. Wäre immer noch irgendwie zu erklären gewesen, aber nicht zu entschuldigen. Und so empfinde ich es als drüber. Und Ich glaube, da gab es auch die längere Geschichte, dass man eh bei Stieler nicht das Gefühl hatte, dass er sonderlich kommunikativ aufgestellt ist. FIFA-Schiedsrichter.
Also so. Ich muss es tatsächlich
deswegen,
sagen.
Also ich möchte das auch nochmal betonen, dass ich im Nachhinein hatte ich dann mitbekommen, was der Satz war und war so, ach, darum ging es echt? Ja, krass, okay, das ist tatsächlich wahnsinnig wenig. Und da beachtet man nicht, um was es da gerade für Bielefeld geht.
Naja, und also mit Kniat ist auch nicht auf ihn zugestürmt, ne? Also auch das könnte ich verstehen, wenn er, also gerade wenn mit Kniat auf mich zugestürmt kommen würde, würde ich auch erstmal weglaufen, ehrlich gesagt. Aber das ist einfach, also, ne, bei so einem wichtigen Spiel auch seine Art und Weise hinterher zu kommunizieren, weil Stieler hat sich selber zum Beispiel zum Verhalten nicht geäußert. Mitch Kniat hat direkt danach am Mikrofon gesagt, ey, ich darf es so nicht sagen, es tut mir total leid, darf mir so nicht passieren. Und ich finde es dann irgendwie schon ein bisschen belastend in dem Moment, dass ein Trainer dann mehr Reflexion zeigt als der Schiedsrichter, der ihm die rote Karte gegeben hat. Aber gut, das wollte ich einmal noch sagen. Nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, du hast, glaube ich, in diesem Spiel nochmal sehr deutlich gemerkt, dass es eben an, gerade im Abschluss vorne an Qualität, also angeblich, ich sag mal, also ich hatte noch nie in meinem Leben ein Spiel, wo Stadionwahrnehmung und ein Blick auf die Statistiken danach auseinandergegangen sind. Also ich weiß nicht, wo ich war, als es die 20 Torschüsse gab. Anscheinend nicht anwesend. Aber man muss auch da sagen, die Qualität der Torschüsse war trotz einem X-Goals-Wert von 1,54, was halt bei 20 Torschüssen immer noch verschwindet.
Das muss man eben sagen, das stückelt sich dann in sehr wenig auf einmal, ja.
Ja, doch durchaus sehr belastend und man muss einfach sagen, nach dem Sieg gegen Münster war ich hier ja auch vorsichtig positiv und man muss auch sagen, ich betone das gerne nochmal, ich fand auch das Bochum-Spiel hat von der Leistung dann her gepasst. Dass Bielefeld auswärts schwach ist, ist auch keine neue Info, aber die Art und Weise und das ist wirklich was, ich habe hier in der letzten Sendung die Mannschaft, den Verein in Schutz genommen, die Art und Weise, wie man Freitag aufgetreten ist, war für viele, viele Bielefeld-Fans eine ganz böse Rückbesinnung eben an diese Saison vor 3 Jahren, als man das Gefühl hatte, der Mannschaft auf dem Platz ist nicht so ganz klar, worum es geht. Ich glaube auch hier, dass Arminia im Gegensatz vielleicht zu ein, zwei anderen Vereinen den psychologischen Vorteil hat, dass man schon mal mit dem Rücken zur Wand stand und damals halt eben um einige schlimmer vor 2 Jahren.
Der Vorteil heißt Hertha BSC.
Na, nein, ich mache hier gar keine Vorteile mehr. Es meinten auch alle, der Vorteil ist 1. FC Kaiserslautern, weil guck mal, wie die spielen. Und ja,
fair.
Ne, ich meine, für den FCK freut es mich, die haben generell, ne, man hat irgendwie nach 3 Spielen, die man verloren hat und absolut bodenloser Stimmung zu Hause, eben da dann nochmal die Fans mitnehmen können. Es war auch, also liebe Grüße an die ganzen ersten FCK-Fans, die ich getroffen habe, die waren alle sehr nett und meinten so, hey, wenigstens euer Support war klasse. Ich dachte so, danke. Supi. das ist immer schön.
Ich habe freigesprochen und viele Bilder benutzt.
Ja, genau. Ich dachte so, stets bemüht, toll. Aber ja, das war, also.
Aber meinst du, also du sagtest jetzt, man hatte das Gefühl, dass die nicht wissen, worum es geht. Das kann ich mir als Außenstehender nicht richtig vorstellen bei dieser Truppe, die gefühlt nur über Mentalität kommt. Ist es vielleicht auch am Ende, man steht ja jetzt schon, also Bielefeld steht jetzt relativ schon lange da unten jetzt wieder richtig drin. Und ja, es gab zum Beispiel ja auch das Spiel in Elversberg, wo man wirklich, also wo es ein starkes Stück war, aber wo man auch, ich habe das Gefühl, es geht auch langsam wirklich die Kraft aus. Also,
ja, also du hattest,
weil, glaubst du, war das ein Kopfding, war das ein Kraftding? Ich würde als Außenstehender erstmal naiv darauf tippen, keiner hat an dem Tag so richtig zu 100% gefunden, dann weißt du eben doch, worum es geht, verkrampfst vielleicht, ich weiß es nicht, aber mir würde es sehr fern liegen, wie gesagt, als Außenstehender dieser Mannschaft fehlende Mentalität zu unterstellen.
Ja, also in der Theorie schon und es ist halt natürlich schon einfach so, am Ende des Tages, es gab eben auch große Diskussionen in der Bielefeld-Bubble auf Blue Sky, so was ich mitbekommen habe, weil man halt aber schon irgendwie, also manchmal hatte man dann schon das Gefühl, so die richtige, der Moment, also dieser Fighting, Spirit, der im Spiel gegen Münster da war, wo du trotz Rückstand irgendwie das Gefühl hattest, okay, wird jetzt alles trotzdem dafür getan, zu gewinnen. Das hat mir halt einfach nach dem 1-0 gefehlt. Weil klar, das ist natürlich auch bitter, wenn du dann auch nicht deinen klassischen Trainer an der Seitenlinie hast. Du hast musst früh wechseln, du kriegst früh diesen Elfer. Das ist alles schwierig, aber trotzdem musst du dich halt fragen, ob du in dem Spiel alles gegeben hast. Und da, also das Einzige, was ich da positiv sehe, ist, dass Jonas Kersken als Torhüter nach dem Spiel gesagt hat, so ja, ey, brauchen wir nicht schönreden. Das war unter aller Sau, weil ehrlich gesagt zum Beispiel nach dem 1-1 gegen Nürnberg war schon so, dass man, ja, wir haben ja per se nicht schlecht gespielt, wo ich mir dachte, pff, ja, also es war schon einer der schlechteren Heimspiele. Also das einzige Positive, was ich sehe, dass man zu Hause bisher bis auf das Nürnberg-Spiel vielleicht in den letzten Wochen keinen richtigen Totalausfall hatte zu Hause. Also die Ausfälle, die man hatte, das war das Auswärtsspiel in Kaiserslautern, das war das Auswärtsspiel in Karlsruhe und eben das Auswärtsspiel in Elversberg. Da muss man halt einfach schon sagen, wo man sich im Zweifel auch das Torverhältnis leider nochmal so ein bisschen in Anführungszeichen versaut hat. -3 ist immer noch voll in Ordnung. Aber das würde ich halt sagen, also es war sowieso so, dass die Auswärtsspiele eher das Problem waren. Und ich glaube, zu Hause gegen Hertha, da kommt dann schon nochmal eine andere Energie irgendwie mit. Und muss aber auch. Also, und ja, das ist vielleicht einfach schon mal mein, ich nutze das jetzt nochmal als Appell, es muss halt am Sonntag genau das
gelten. Die Alm muss brennen.
Genau, was die letzten 2 Jahre gegolten hat. Es geht nur zusammen. Also es bringt überhaupt nichts, wenn am Sonntag jetzt bei jedem Ballverlust irgendwie ausgepfiffen wird, sondern wir müssen wirklich schauen, dass wir das, was diese Mannschaft die letzten 2 Jahre ausgezeichnet hat, und das ist eigentlich eben nie aufzugeben, immer wieder an sich zu glauben, immer wieder auch in Kombination mit den Fans da alles rauszuhauen. Und das geht am Sonntag nur zusammen. Und also ganz ehrlich, wer am Sonntag da nur hingeht, um am Ende des Spiels zu sagen, so, ich habe es immer gesagt, der kniert, der ist es nicht, dann bleibt doch bitte einfach zu Hause, die Karten wird man los. Danke.
Fair enough. Ich glaube, um noch meine 3 Cents zu dem Lautern-Spiel, ich glaube, was man da fernab jeder Mentalität und so weiter nochmal gesehen hat, ist, also wenn Bielefeld in der Liga bleibt, müssen sie nächstes Jahr definitiv an der Kreativabteilung arbeiten. Das Kreieren von Torchancen fällt dieser Mannschaft aus eigenem Ballbesitz heraus einfach immens schwer. Du hast bis auf Mumulu gefühlt keinen einzigen Spieler, der ein 1 gegen 1 auflösen kann. Die letzten Pässe, da hast du auch nicht die klaren Spieler für, ja, Wörl kann es eventuell mal, manchmal kann es auch aus so einem Halbraum heraus auch so jemand wie Rochelt, aber dir fehlt fußballerische Klasse. Ja, die sind alle Mentalitätsspieler, ja, die laufen alle sehr, sehr viel und sind sehr gut im Zweikampf und so weiter. Und das hat ja sehr viel von Bielefeld in den letzten Jahren ausgemacht, um Gottes Willen. Und das ist natürlich auch die teuerste Spielerklasse, solche Spieler zu bekommen. Du wirst aber nächstes Jahr nicht drum herum kommen. Du brauchst ein paar Zocker im Team, weil sonst läufst du dich irgendwann auch stumpf. Du brauchst einfach irgendwie Ideen. Und das hast du dann gemerkt gegen Lautern, nachdem sie geführt haben und so, und auch wussten, dass Bielefeld nicht so richtig kann. Also ich finde, das gehört noch zur Geschichte dieser Mannschaft dazu.
Genau, und das ist ja auch das, was ich vor 2 Wochen gesagt habe. Ich kann da weiterhin Michael Mutzel keinen so richtigen Vorwurf machen, das nicht im Sommer schon angegangen zu haben, weil diese Mannschaft komplett zu zerreißen, wäre halt auch, also das hätte halt auch komplett schief gehen können, weil wir haben eben auch gesehen, was passiert bei Komplettumbrüchen. Das kann eben in beide Richtungen gehen. Und ich weiß es nicht, ob man, also wie gesagt, man hört eben auch nicht nur Positives über so ein paar Umgänge, vielleicht mit Kniern, mit seinen Spielern. Ich sag das
wirst
aber,
du aber selten, wirst du aber selten von einem Trainer.
Klar, und ich sage das aber trotzdem auch gerne hier nochmal, niemand ist halt größer als der Verein. Und also ich weiß dann halt immer nicht, ihr habt dann halt, ja, das sind Spieler, die standen im Pokalfinale, sind aufgestiegen, haben halt einen für ihre erste Zweitligasaison vielleicht eine durchschnittliche gespielt. Aber ich frage mich dann, also ohne mit Kniat ständet ihr ehrlich gesagt auch nicht da, wo ihr dort steht, und hättet nicht das Schaufenster bekommen, ehrlich gesagt. Und ich gehe weiterhin davon aus, da wird sich niemand im Sommer hinsetzen und sagen, jo, weiter so, weil das war nach der ersten Drittligasaison auch nicht der Fall, wo man fast abgestiegen ist. Aber man darf halt auch nicht vergessen, wo Bielefeld aus den letzten 3 Jahren herkommt, und dass man da nicht direkt wieder das finanzielle Risiko geht. das sage ich auch gerne nochmal, wem das nicht bewusst war. Und wir haben hier so oft darüber gesprochen, wie schwierig der Transfermarkt ist. Und ne, ich meine, Marc, du kannst davon ein Lied singen, wie selbst Vereine, die sagen, auf dem Papier haben wir einen guten Kader und sehr gute Einzelspieler, dir das im Endeffekt halt nichts bringt, wenn du das nicht konstant auf den Platz bekommst. Ne? Und deshalb, ja, individuelle Klasse ist nicht immer der Schlüssel zum Erfolg. Aber sonst unterstreiche ich alles, was du gesagt hast. Und was machen wir dann jetzt? Also von individueller Klasse und Hertha BSC, wie ist da jetzt die perfekte Überleitung zu unserem letzten Verein?
Die Überleitung ist, dass Hertha BSC vielleicht genau wegen dieser individuellen Klasse dieses Spiel gegen Fürth gewonnen hat. Denn anders ist das nicht zu erklären, dass Fürth dieses Spiel im Olympiastadion am Sonntag verliert. Vielleicht mal kurz zur Ausgangslage. Die Spielvereinigung Fürth, die ja sich sehr darum bemüht, dass es nicht mehr Greuther Fürth heißt, steht mit 34 Zählern jetzt auf Rang 17, 2 Punkte hinter Bielefeld und 3 hinter Düsseldorf sowie Braunschweig. Dazu hat man das klar schwächste Torverhältnis. Wie gesagt, also ein direkter Klassenhalt, das schiebe ich mal vorweg, der ist schon sehr unwahrscheinlich, das muss man so sagen. Man müsste sich am ehesten in die Relegation retten. Da ist man eben zum einen davon abhängig, dass man gewinnt und zum anderen, dass Bielefeld eben nicht gewinnt. Ich glaube, Bielefeld muss gewinnen. Also wenn sie einen Punkt holen, dann wenn Bielefeld einen Punkt holt, dann reicht es schon wieder nicht aufgrund der Tordifferenz. Also man ist da jetzt wirklich sehr abhängig von anderen Teams. Zu dem Spiel jetzt gegen Hertha, ja, ich glaube, es war eine unverdiente Niederlage. Machen wir es mal ganz kurz. Hertha sieht irgendwann in Person von Josep Brekalo eine sehr unglückliche rote Karte, die okay war aufgrund der Situation, aber sie ist für Brekalo persönlich sehr unglücklich. Ist auch sehr unglücklich, dass er jetzt schon wieder eine rote Karte sieht für etwas, was er nicht selber verbrochen hat. Passt zur Hertha-Saison, darum soll es nicht gehen. Ab diesem Zeitpunkt war Fürth ein Mann mehr. Vorher war das Spiel wirklich nicht gut von beiden Seiten. Es gab eine Chance von Futkoi, die er wahrscheinlich sogar reinmachen muss, auch wenn er sich da sehr um die eigene Achse drehen muss und dann fehlt oft dann die Orientierung. Aber trotzdem kann man sagen, bei der Form, die er hat, kann er schon mal machen. Abseits dessen war es von beiden Mannschaften nichts. Und dann baut sich mit der Zeit natürlich, weil du ein Mann mehr bist, Druck auf. Du versuchst mehr nach vorne zu gehen, weil du irgendwie auch musst. Und dann kassierst du aber ein Gegentor. Das hat mit Profifußball nichts zu tun. Das war wirklich unfassbar. Jetzt kann man sagen, ja, Kenneth Eichhorn, dass der mit 16 Jahren dieses Dribbling überhaupt wagt, das spricht dann wieder für die Klasse und den Mut dieses 16-Jährigen und das ist irre. Auf der anderen Seite stehen da fünf Vierter und tu nichts, tu einfach gar nichts. Das ist unfassbar gewesen. Da siehst du einfach, dass also Heiko Vogel hat ein paar Dinge geschafft, aber diesen defensiven Schlendrian und diese unerklärlichen Dinge, die da passieren, die hat er auch eher nicht dieser Mannschaft austreiben können. Das zweite Gegentor, was dann ja quasi das Spiel so ein bisschen entscheidet, das musst du in der Entstehung besser verteidigen. Da darf Karbovnik und Co. dürfen einfach zu viel machen, dass dieser Schuss von Cuisance dann kommt, wie er kommt. Ja, das ist dann bitter, aber du musst es in der Entstehung besser verteidigen. Du kommst durch Futkoi sogar noch mal ran. Aber das große Problem war an dem Tag zum einen, dass du defensiv 2-3 Mal wirklich amateurhaft aussahst und dir das nicht erlauben kannst zu diesem Zeitpunkt der Saison. Das geht nicht. Und das andere ist, dass du vorne wirklich atemberaubend schwach warst im Abschluss. Futkoi hätte eigentlich noch über sein Tor hinaus 2 Tore machen müssen. Hürgota hatte eine sehr gute Chance. Felix Klaus hatte gefühlt 4 gute Chancen. Der eingewechselte Hiegel hatte eine gute Chance. Ja, Hertha hat sich in alles dann irgendwo heroisch reingeworfen und dann kann man das aus Hertha-Sicht mit Wille und Ähnlichem erklären. Aus vierter Sicht eine maximal unnötige Niederlage, die eben wehtut, weil selbst wenn du einfach nur einen Punkt mitnimmst, hast du eben die Möglichkeit, dass selbst wenn Bielefeld unentschieden spielt, du vor sie ziehen kannst. Also selbst mit einem Punkt hättest du dir eine bessere Ausgangslage für den letzten Spieltag geschaffen. Jetzt bei diesem Spiel dann eben gegen Düsseldorf, wo der maximale Druck drauf liegt. Man hat so gespielt, dass irgendwann der Support eingestellt wurde bei Fürth, das ist irgendwie bitter gewesen, weil man hat der Truppe schon angesehen, dass sie wollte, sie hat versucht, aber natürlich ist man dann nicht mehr rein rational als Fan. Die haben sich danach auch ordentlich was anhören dürfen aus der Gästekurve, die haben mir fast leid getan, weil ich so dachte, na, eigentlich hat ja nur das Tor gefehlt, Aber du differenzierst an dem Zeitpunkt als Fan natürlich auch nicht mehr so krass. Und ich bin sehr gespannt. Auch da glaube ich, dass sich viele darauf besinnen werden, ey, Heimspiel, letzte Chance. Wir tun nochmal alles dafür. Alle stellen sich hinter den Verein und wir supporten. Aber da hast du wieder so einen Bruch gemerkt. Am Ende mache ich mir schon sehr viel Sorgen um Fürth, weil sie am instabilsten von allen wirken.
Ja, man muss halt sagen, in dem Sinne muss man die Fans fast ein bisschen in Schutz auch nehmen, weil du hattest jetzt das zweite Spiel ja eigentlich in Folge, wo du sagst, ne, das musst du gewinnen. Im Frankenderby gegen Nürnberg hast du das 1-1. Nürnberg mehr Torschüsse, aber Fürth hatte eigentlich die höhere Qualität an Torschüssen. Dann wird unter der Woche bekannt, Branimir Gotha verlässt den Verein nach gefühlt 120 Jahren jetzt auch mal. Etwas, das man, wenn man ehrlich ist, sich ja auch langsam aber sicher angedeutet hat, dass der nicht den Gang mit in die dritte Liga geht, sollte der anstehen. War klar, ob das kommunikativ jetzt der richtige Zeitpunkt war vor den letzten
beiden Spielen.
So wie
ich es mitbekommen habe, war es so, dass das einfach zu sehr schon nach außen gedrungen ist und dann wahrscheinlich der Verein das quasi mit die Flucht nach vorne angetreten ist.
Genau, also es war jetzt auch gar kein Vorwurf an Rugota oder Fürth. Ist immer die Frage, wer da halt Informationen durchsticht. Aber ich glaube, da können viele Vereine ein Lied von singen. Ja. Und dann ist es halt aber wirklich einfach, und das meine ich mit die Fans in Schutz nehmen. Du hattest eben die Spiele, gerade in der Rückrunde, wo du vielleicht nicht unbedingt die bessere Mannschaft warst, wo du trotzdem die Punkte mitgenommen hast.
Das stimmt.
Aber
das
du
stimmt.
kannst halt zu diesem Zeitpunkt der Saison wahrscheinlich einfach nicht mehr sagen, so, ja, hey, ist doch alles top. Hey, ist doch super. Und man muss dann
das
sagen.
Das wollte ich ja sagen. Die Differenzierung bleibt dann irgendwann einfach auf der Strecke, klar.
Und weil du halt eben sagen musst, ey, wenn das Spiel 0-0 ausgeht, okay, ist immer noch nicht ideal, weil dir vielleicht vorne einfach die Qualität fehlt. Aber wie du eben auch schon gesagt hast, die Art und Weise, wie vor allem das 0-1 fällt, das darf halt nicht passieren. Und das siehst du als Fan natürlich auch. Und das ist eben, glaube ich, das Tragische. Und da muss man einfach sagen, Fürth war so wie meine Topfpflanzen bei mir zu Hause, wo ich immer zwischendurch, also ich besitze jetzt wieder keine, ich hatte mal eine, wo ich immer so dreimal dachte, ach, kommt sie nochmal wieder? Und am Ende war es so ein sehr, war es ein Trauerspiel. Sage ich, wie es ist, war es einfach ein Trauerspiel, was da übrig blieb. Und man muss jetzt leider sagen, also das lag an meiner nicht vorhandenen grünen Daumenaktivität. Und bei Fürth muss man einfach sagen, das reicht eben auch qualitativ einfach nicht. Da ist halt, sie haben den kreativen Spieler mit Noel Fütkoy. Also das ist ja trotzdem immer noch, der hat, also ohne Noel Fütkoy wäre Fürth, glaube ich, noch um einige, also da wäre der Abstieg schon sehr viel früher statt. Aber man muss schon sagen, es fällt einem wirklich, wirklich schwer, trotz der Sachen, bei denen wir gerade über Düsseldorf gesprochen haben, wie das reichen soll. Und auch, also selbst wenn sie es noch schaffen in die Relegation, also auch da wissen wir noch nicht, wen wir davon unten bekommen. Das
bunte
ist
Tüte.
Absolut bunte Tüte. Das wird für viele Vereine schwierig, weil anders als in der Aufstiegsrelegation ist in der Abstiegsrelegation tatsächlich meistens der Drittligist im Vorteil. Was eben auch viel über die Qualität der beiden Ligen aussagt.
Exakt.
Aber ja, ich sehe tatsächlich, und ich glaube da, also das ist auch was, da wird uns Michi Fischer auch bei unterstützen. Man muss, also wir haben bei Magdeburg und Dresden gesagt, nach der Saison wäre es auch nicht unverdient, drin zu bleiben, nach der Art und Weise, wie man sich entwickelt hat. Bei Fürth muss man fast sagen, ja, sie haben sich zwischendurch nochmal hochgekämpft, aber über jetzt 33 Spieltage gezogen, ist die Frage, ob ein Klassenerhalt, vor allem ein direkter Klassenerhalt in dem Falle überhaupt verdient wäre.
Da ist meine klare Antwort nein. Also für mich wäre das ein verdienter Absteiger, aber so wie es bei Bielefeld und so weiter gilt, du hast jetzt diesen einen Spieltag. Du hast diesen einen Spieltag, du hast ein Heimspiel, du spielst gegen eine Mannschaft, die selber nicht das perfekte mentale Gerüst für so ein Spiel hat mit Düsseldorf. Wie gesagt, du bist sehr von anderen Teams abhängig. Das steht ja außer Frage. Also vor allen Dingen halt einfach von Bielefeld. Du musst, also alles andere ist eigentlich egal. Du musst halt gucken, was Bielefeld dann macht. Aber du musst erstmal deine Hausaufgaben machen, um dir nichts vorwerfen zu können. Ich glaube tatsächlich, dass es möglich ist, dass Fürth dieses Spiel gewinnt und trotzdem absteigt, weil Bielefeld was holt gegen Hertha. Das, glaube ich, ist definitiv möglich, so wie Hertha die letzten Wochen auftritt. Also, kurz der Hertha-Talk. Also Hertha ist seit Wochen richtig schlecht. Das einzig gute Spiel, und das ist dann auch noch das, was man verliert, war gegen Kiel. Das darf man auf keinen Fall verlieren. So, das war wirklich ein Freakspiel dahingehend. Aber alles andere ist wirklich schlecht. Und ich sehe bei Hertha nicht, dass das am letzten Spieltag aus dem Nichts kommt. Diese Truppe wirkt geschlagen im Sinne von auch, dass da richten sich viele Blicke schon in den Sommer. Viele werden aufhören, werden gehen aus verschiedensten Gründen. Da ist kein großer Spirit mehr drin. Das hat ja auch dieses Spiel jetzt gegen Fürth gezeigt. Solange das 11 gegen 11 war und Hertha quasi auch mehr Ballbesitz und so hatte, war das ein grausiges Fußballspiel. Und dann gewinnst du dieses Spiel irgendwie, weil du effizient bist und hinten noch deinen Kadaver dazwischen geworfen bekommst. Aber, ja, ganz ehrlich, es ist so. Ich sehe die Blitzheilung nicht vor dem Spiel gegen Bielefeld. Und deswegen muss sich Bielefeld da was ausrechnen. Du kannst gegen diese Hertha definitiv was holen. Und wenn es nur ein Punkt ist.
Du hast ja eben deine Prognose abgegeben, dass du sagst, die Tabelle bleibt so. Bei den Aufsteigern, da ist der Pool ein bisschen kleiner. Würdest du dich sogar an eine, also ich habe eben Power Rankings so ein bisschen angesprochen.
Ja.
Es ist hier natürlich schon eine durchaus andere Ausgangslage. Aber was würdest du denn in Bezug auf das Abstiegskonglomerat da unten sagen?
Ja, habe ich natürlich parallel so ein bisschen drüber nachgedacht. Also, ich sage, dass Magdeburg und Dresden sind durch. Ich glaube, dass Düsseldorf nicht absteigt. Die werden das irgendwie hinbekommen gegen Fürth. Und wenn es irgendwie ein Punkt ist, ich sage jetzt, mein Call ist, dass Bielefeld mindestens einen Punkt holt gegen Hertha und Braunschweig aber auf Schalke verliert und deswegen landet Braunschweig auf dem Relegationsplatz und Bielefeld rutscht noch auf Rang 15. Punktgleich, aber Tordifferenz.
Du, wenn das so ausgeht, kannst du dir schon mal der nächste Eisbecher geht auf mich. Ja?
Stark.
Nehme
ich mit.
Das kannst du dir schon mal merken. Ja, also.
Was sagst denn du? Du bist ja beteiligt, das ist immer schwierig, aber.
Du, ich habe eben schon nichts gesagt und deshalb sage ich jetzt auch einfach nichts mehr.
Ey, total fair. Es ist
du,
total fair.
Ich hab mir die Grube nicht gegraben, eben du dir schon.
Das ist richtig. Das ist richtig. Gut, ich würde sagen, hast
ja,
du noch was?
Aber, ja, genau. Ich wollte einfach nur sagen, ich wünsche, auch wenn ich nicht unbeteiligt bin, trotzdem allen Teams da drunten ganz, ganz viel Kraft für den letzten Spieltag. Ja, es ist nur Fußball, aber ja, wir wissen trotzdem, es ist manchmal die schönste, manchmal die schlimmste Nebensache der Welt und da deshalb einfach schon mal passt auf euch auf nächsten Sonntag, wo immer ihr auch unterwegs seid. Habt vielleicht was Schönes nach 17.30 Uhr geplant und ich wünsche natürlich euch nicht allen das Erreichen des Saisonziels, weil das geht da leider nicht so ganz auf. Aber ja, haltet gut durch. Und ich glaube, es wird noch eine Abschlussfolge geben. Aber ich sage trotzdem schon mal auch dir, Marc, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir diese Saison. Und ich fand das auch sehr cool. Und da gerne auch, also wenn ihr Feedback nicht nur zu der Folge habt, aber natürlich auch generell zu dem Format. Es hat mir sehr Spaß gemacht, zwischendurch auch mal diese Zweierfolgen einzustreuen. Weil das, glaube ich, auch ja, sowohl für die HörerInnen als auch für uns nochmal immer ein guter Feedback-Kreis irgendwie war.
Total. Ich drücke schon mal aufs Outro und gebe das genauso zurück, Eva. Das hat mir ganz großen Spaß gemacht, auch in diesem neuen Modus, jetzt mit unseren All-Stars. Sehr, sehr geile Geschichte. Ich habe das Gefühl, da ist eine richtig eingestrochene Truppe draus geworden. Ich möchte gar keinen verlieren jetzt durch den Abstieg. Mach das mal nicht, ey. Das ist eine Katastrophe. Naja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank für die Unterstützung in Kommentaren in Form von Spenden. Wissen wir alles sehr zu schätzen. Und wie gesagt, Saisonrückblick wird's geben. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.